herzlich willkommen.
Dominik Wittmer.
Ich liebe es, wenn es ein R am Schluss hat vom Namen.
Ich habe mich schön gefreut auf den Moment, weil ich wusste, dass der R gerne rollt.
Bist du der, der rollt? Oder?
Ich rolle im Glauben.
Ja, du rollst.
Ja, also gut. Ich meine,
wie machen Sie ihr Zogel?
Es kommt ein bisschen darauf an. In Zug macht man es R, lernt man gar nicht richtig, weil wir ja in Zug kein R drin haben. Aber ich will Zucker.
Es ist eine Mischung. Ja. Zucker. Ja. Du, schön, dass du da bist.
Danke vielmals.
Bist du überrascht?
Ich bin überrascht.
Wieso?
Ja, ich bin ja immer auf der anderen Seite.
Aha.
Auf der, wo du sitzt, ist normalerweise. Und es ist ja immer speziell, wenn man mal auf der Seite sitzen darf, wo man auch irgendwie etwas von sich erzählen darf.
Mhm.
Aber ich habe mich gefreut. Irgendwie.
Bist nicht ganz sicher, gell?
Doch. Ich finde es auch schön, wie wir beide schon mal im Partnerlook da
absolut
sind, mit Brüdern und Militärgrün.
Alles
und
abgesprochen.
Genau. Also wären wir gute alte Freunde.
Ja, wir haben ja auch 4 Jahre lang für die gleiche Kompanie marschiert.
Das stimmt.
Ich weiss nicht, ob du dich magst erinnern.
Kompanie 24.
Ja, Kompanie 24. Limotstrasse, Löwenbräu-Areal. Das ist alles nicht mehr. Aber
nein,
der Wittmer ist noch. Oder wieder.
Ist wieder.
Genau. Radio 24 Moderator der dritten Generation, können wir eigentlich schon fast sagen. Und jetzt der 4. und 5. Und von
wie
dem Sendung,
wie
ja, bis so, erste Generation ist Schawinski,
ja,
bis zu Gobero, oder? Ja. Dann nachher Konzession, anfangen senden. Nachher sind so die Jüngeren nachgekommen, ich würde sagen Handelsmann, Kirchsberger, Peritz.
Stimmt. Und ja gut, und nachher hat es noch Karasek Hessig gegeben.
Stimmt, eben. 4., 5. Generation, so.
Ja.
Stimmt.
Und ich mache das jetzt tatsächlich auch schon mehr als 10 Jahre. Und es ist schon spannend, ja, dass mich das nicht loslässt.
Ja, weil du bist eine Zeit gegangen,
mhm,
hast versucht, dich loszulösen von der Mutterbrust.
Das geht einfach nicht.
Und jetzt zuckelst du wieder dran. Und machst noch ganz andere Sachen. Also weiterentwickelt hast du dich auf jeden Fall. Ein fantastischer Schauspieler bist. Bist du schon zweimal schauen?
Danke vielmals, das freut mich übrigens,
ja,
sehr fest.
Ja.
Dass du zweimal schauen bist und zweimal überraschend einfach dort noch im Feier gestanden bist und
ja,
lobende Worte gefunden
Fanboy,
hast.
Fanboy, der Groupie, der noch schnell mit dem Schauspieler geht.
Nein, das ist ja mega schön, weil es gibt ja Leute, die dann einfach gehen.
Mhm. Ich war gestern dann, gell?
Genau, das ist ja dann auch schön. Es gibt aber auch Leute, die sagen, ich komme,
ja,
und dann gehen sie und ich höre nie mehr etwas von ihnen.
Und es gibt Leute, die sagen, ich komme und sie kommen nie.
Ja, genau, es gibt alles.
Und Leute am nächsten Tag an und sagen, sie sagen es.
Genau.
Und zu meinem Leidwesen, also alles, was du machst bisher, ich habe null Probleme damit und ich bin super stolz, dich als Kollege dürfen, zu begleiten in diesen schönen Momenten und Sachen, die du machst. Aber hättest du wirklich müssen einen Podcast starten?
Ja.
Hat das müssen sein?
Das ist ja schon interessant, oder? Ich meine, so irgendein ist ab 40 in der Midlife-Crisis fahren wir einen Podcast an, zum Wohl.
Aha. Ja.
Obwohl ich mich bei mir nicht bewundere, warum du machst, ich habe für mich ist das schon lange geschlummert. Es ist, mhm, wie ein Herzensprojekt. Ich habe einfach irgendwo durch immer etwas machen, wo man mit Menschen an einem Tisch sitzen kann und
ja,
über ihr Leben und ihre Haltungen und ihre Lebensphilosophien reden, mhm, und lernen. Ich glaube, bei mir geht es mega fest darum, durchs Hören können zu lernen und irgendwie vielleicht habe ich sogar einen kleinen Traum oder eine Vision, Gesellschaft irgendwie toleranter zu machen, indem wir einander zulassen.
Ja, das war ein bisschen mein Business Case. Nein, ich finde, Spass beiseite. Natürlich habe ich kurz leer geschluckt, weil ich gesehen habe, dass es ziemlich genau in das Segment hineingeht, wo wir auch machen. Und ich habe gewusst, dass, wenn jemand das kann, dann bist es du. Und du machst das wirklich fantastisch. Jetzt ist gerade eine grosse Zeitungsgeschichte gekommen mit Nomi Lorraine, die ja bei dir war, ihre neue Liebe bei dir erzählt hat.
Ja, das sind ja dann einfach so Zufälle, die sich dann ergänzt, oder?
Wobei sie hat sich wahrscheinlich schon dort in diesem Rahmen so wohl gefühlt, dass sie das bei dir erzählen, oder? Und das evozierst dann du.
Also das ist ja noch schön, dass die Leute sagen, sie sind irgendwie in so einem Rahmen drin, wo sie tatsächlich die psychologische Sicherheit hat, die man so will. Und wenn wir es irgendwie schaffen, miteinander können, tatsächlich einfach so ein Gespräch führen, wo es gar nicht darum geht, irgendetwas zu verurteilen und gar nicht darum geht, irgendwie zu sagen, ich habe recht, du bist falsch, sondern einfach irgendwie Leute können lassen. Es ist ja etwas, wo ich auch schon gefragt worden bin, wieso das jetzt, wenn du die dritte, vierte, fünfte Generation ansprichst, warum sind wir nicht mehr so bissig? Gut, du gehörst ja vielleicht schon noch zu den Bissigeren.
Ich habe mal gehört, ja.
Oder hast du mal gehört? Ja. Und ich bin ja ein Harmoniesüchtiger.
Ja.
Also ich habe es ja sehr gerne, wenn es einfach gut ist miteinander.
Aber was sagst du? Ich sage ein Streitsüchtiger oder was?
Ich glaube, du gehst gerne in Konflikt. Also, aber auch, also das habe ich auch immer interessant gefunden an dir und deiner Figur und deiner Persönlichkeit, dass du auch nicht scheuch, also dir so das Direkte, nicht scharf bist, um Sachen ansprechen. Und das wiederum ist ja dann etwas bei mir, wo ich in den letzten paar Jahren auch haben müssen lernen und auch das hure spannend finde, den Prozess immer noch zu machen. Wie schafft man es, direkt Sachen ansprechen, ohne dass man die andere Person verletzt?
Das ist jetzt mega, jetzt sind wir eigentlich schon fast tief psychologisch, weil jetzt könnten wir da den Can of Worms könnten wir jetzt aufmachen. Du hast tatsächlich recht. Eigentlich, und jetzt werden viele Leute vielleicht schmunzeln oder viele Leute, die mich kennen, werden sagen, komm jetzt, so wie du das jetzt gerade auch angesprochen hast, bin ich ein extrem harmoniebedürftiger Mensch. Ich streite überhaupt nicht gern. Aber ich habe das Gefühl, ich bin auch so fest ein gerechtigkeitsliebender Mensch, dass ich in den Streit rein muss, wenn ich das Gefühl habe, es passiert etwas, das nicht so ist, wie es sein sollte.
Genau. Und die ist aber interessant, oder wer sagt denn, wie es
genau,
sein
sollte? Genau. Das ist dann einfach so nach meinem Vorstellungsbild von der Gerechtigkeit oder so, kann man sagen. Aber das sieht ja jeder eigentlich subjektiv, oder?
Mhm.
Und da ist die Frage, was ist richtig und was ist falsch. Aber es gibt dann auch so gewisse offensichtliche Sachen, finde ich, wo man eigentlich alle wissen, von was man redet. Und dann kommt eine Doppelmoral rein oder irgendeine Heuchlerei. Und dann finde ich es schwer erträglich. Und dann fahre ich die Ellbogen aus.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, wenn... jetzt muss ich aufpassen. Wenn ich für ein Medienunternehmen arbeite, wo ganz weit oben der Chef, der Besitzer, der Patron sagt, ich will, dass du eine TV-Sendung machst auf einem von unseren Kanälen. Du konzipierst sie, du setzt sie um, du baust dein Team, du schaust, dass du die Produktion auf die Reihe kriegst. Und du sagst, jawohl, mache ich sehr gerne. Und dann merkst du aber, dass der erste Unterchef und dann der vierte Unterchef und dann ein bisschen weit unten auch die Mannschaft von dem TV-Sender, wo du das eigentlich müsstest mit ihnen machen als Externe, sagen dann so, den wollen wir eigentlich gar nicht hier im Haus. Und der nimmt uns von anderen Sendungen Sendezeiten weg. Und du kommst dann in den Konflikt rein, ja okay, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt in den Kampf gegen die Day-to-Days? Oder setze ich das um, was ich eigentlich mega gerne machen möchte, weil es eine riesige Chance ist und ich das liebe über alles. Ich bin geboren für diesen Job. Und der oberste Partner sagt mir, ich soll das machen. Das sind die Situationen, in denen ich mich sehr gerne befunden habe.
Und David, wie bist du damit umgegangen?
Ich bin im Kampf.
Was heisst denn Kampf?
Im Kampf heisst, dass du um alles, um Bügen und Brechen. Weißt du, die Leute. Jetzt hast du das Spiel sehr gut umgekehrt.
Nein, aber das mache ich. Also,
aber es ist gut, nein, aber es ist ja die Idee von diesem Podcast. Ja. Wir reden miteinander.
Genau.
Ja, es geht einfach darum, wenn du etwas Spannendes zu erzählen hast, will ich es unbedingt von dir hören.
Mhm.
Wenn ich etwas Spannendes zu erzählen habe, kann man auf doppelte oder dreifache Geschwindigkeit.
Dann möchte ich es von dir hören. Nein, aber es ist interessant, dass du sagst, du gehst in den Kampf und du hast eine schwierige Situation, weil eigentlich quasi das Vertrauen nicht rum ist.
Nein. Der Patron ist nicht im Day-to-Day.
Genau.
Der Patron ist nicht der, der nachher sagt, hey, lass ihn machen, weil wir haben ja das so. Sondern du bist dann dort irgendwie mal in irgendwelchen Redaktionssitzungen oder irgendwelchen Team-Meetings als, ich sage jetzt mal, als Externe. Ich bin nicht in die Mannschaft reingepflanzt worden und es hat geheißen, so, ihr baut jetzt zusammen die Sendung, sondern du kommst als Externe. Das Radio war mein Day-to-Day. Und dann hat es geheißen, für das Unternehmen machst du auch noch eine TV-Show und jetzt baue das auf. Und dort hat es einen Chef von dem TV-Sender und es hat einen Redaktionsleiter und es hat eine Mannschaft dort, die jeden Tag in diesem Business drin ist.
Richtig.
Und die finden so, nein, den brauchen wir eigentlich nicht. Ja. Und dann, wie können wir den sabotieren? Oder? Gewisse mehr und gewisse weniger. Es hat Leute in diesem Team gegeben, die gefunden haben, das ist doch huere geil, endlich geht etwas, let's go.
Ja, ja.
Und du bist der in der Mitte. Der Oberste hat gesagt, tu es. Und der Unterste, oder die Unteren finden so, nein, wir legen dem jetzt
Stein weg. Und eben das Vertrauen ist nicht um. Das Vertrauen gegenüber von dir oder beziehungsweise, dass ihr miteinander zusammenarbeiten könnt.
Doch, das stimmt nicht.
Ah, okay. Habe ich die falsch verstanden? Nein, aber ich, also ich verstehe ich verstehe schon, die Situation ist ja, es wird dir Stein in den Weg gelegt.
Es ist wie jeder anderen Firma auch. Es ist wie jeder anderen Firma auch. Gewisse Leute supporten dich. Je höher du raufkommst, desto dünner ist die Luft. Mm. Und gewisse Leute sind nieder. Und dann gibt es Chefs, die wollen andere Stars neben sich haben. Und dann gibt es solche, die es überhaupt nicht wollen. Und mit dem musst du dann arbeiten, oder?
Mit dem musst du dann arbeiten. Du sagst, du gehst in den Kampf und du fightest dann mit denen. Ja.
Und was machst du in dem Moment? Und wenn du merkst, wenn du sagst, ja, das machen wir dann. Ja, wir rufen den Produzenten. Ja, wir fahren raus, wir machen mal eine Testsendung und es passiert einfach nichts. Mhm. Oder? Und du im Hintergrund bist am Sponsoren akquirieren, musst rapportieren wieder am Patron. Dann sagen die, Moment mal, es geht beim Patron brüllen. Und also, dann das ist das Recipe for Disaster, oder? Mhm. Und darum finde ich es so spannend, dass du da sitzt. Und darum habe ich dich auch eingeladen, weil du und ich tatsächlich eine komplett andere Energie ausstrahlen. Und du hast deine Fernsehsendungen gehabt, und du hast deine Podcasts, und du hast deine Theaterspiele, und du hast deine Morgensendung, aber auf ganz eine ruhige und angenehme Art, wie es scheint. Und vielleicht ist das etwas, was ich früher lernen sollte, dass es auch so geht. Und man auch so ans Ziel kommt, wenn man gut ist. Man muss nicht immer die Ellenbogen ausfahren, oder?
Ja. Also ich bin einfach nicht der Ellbogler. Mhm. Und ich kann mich nie als jemand sehen oder auch nie wollen als jemand sehen, der irgendwie mit so Druck an Sachen kommt. Und natürlich, ja, und es gibt immer zwei Stimmen in mir rein. Natürlich gibt es Situationen, wo ich denke, wieso? Also, das ist ja das Verrückte. Ich will eigentlich ein Leben führen, wo ich komplett tolerant und verständnisvoll und eben im Frieden mit Menschen kann sein kann. So. Und natürlich gibt es aber eine zweite Stimme, die dann irgendwie merkt, der hat jetzt das und das darf der oder die das machen. Ah, das ist jetzt aber etwas, was ich eigentlich auch gerne hätte wollen machen. Wieso? Also, das ist ja das, was du jetzt gerade angesprochen hast in dieser Situation, was manchmal schwierig wird. Und dort bin ich immer gut gefahren, mit dem irgendwo durchzulassen, dass das auch zu mir gehört und gleichzeitig aber finde, hey, das Leben ist in Kapitel und jetzt ist gerade das Kapitel wichtig. Und vielleicht passiert dann irgendeine Vision oder ein Traum noch irgendwo in einem anderen Kapitel, aber es muss nicht gerade alles jetzt sofort stattfinden. Und ich finde eben interessant, wenn du sagst, ich habe die einzige Möglichkeit gesehen, mit den Leuten in den Kampf zu gehen. Und das habe ich nie wirklich gelernt, in den Kampf zu gehen, sondern was ich irgendwie gelernt habe von früh auf, ist, glaube ich, Fragen zu stellen in dem Moment. Und wie versuchen, durch Fragen stellen zu verstehen, warum die andere Person anders tickt. Oder warum jetzt das nicht möglich ist. Oder in dieser Situation, in dem schönen Beispiel, das du jetzt gesagt hast, hättest du auch können sagen können, komm, wir trinken mal einen Kaffee miteinander und ich will mal verstehen, was genau das Thema ist bei euch, warum ihr mir die Steine in den Weg legt, wo ich ja beobachte, dass das und das so nicht funktioniert. Oder?
Wird vehement bestritten.
Ja, das ist ja noch schwierig, oder?
Würden wir dir Steine in den Weg legen, würden wir dich nicht jeden Montag da reden? Weißt du, also
der, ja.
Das ist perfekt. Ja.
Das sind dann die schwierigen Herausforderungen in dem Moment, oder?
Klar. Und ich habe immer das Gefühl, ich wäre nie dort hin, weil bei mir das ganze Leben war eben ein Hauruck. Ich habe zwar immer alles am Schluss dürfen und können erreichen, und ich glaube, ich war auch gut in dem, was ich gemacht habe. Aber der Weg dort hin, ich hätte lieber einen widmerigen Weg gehabt zu gehen. Oder einen kirchsbergerigen Weg.
Was ist denn was ist
das? Ist in meinen Augen, und es ist so schön, es ist wirklich schön, dass du da bist. Weißt, wir haben 4 Jahre zusammen gearbeitet, wir kennen uns noch viel länger. Und wir haben nie einmal mehr als 5 Minuten miteinander
gearbeitet. Ja,
ist dir das mal aufgefallen?
Ja, das stimmt.
Das ist einfach crazy. Und ich glaube, es ist nicht, weil du mich nicht interessiert hast, sondern wir haben total aneinander vorbeigearbeitet. Du bist morgen schon, ich bin abends schon. Wenn du gegangen bist, bin ich gekommen und umgekehrt, oder? Aber in der Freizeit, du hast einen anderen Kollegenkreis. Es hat so wie so ein bisschen Grüppeli gegeben, in dem Sinn beim Radio. Also, aber ja, das Gespräch ist irgendwie, ja.
Ja, wir hatten glaube auch einen gesunden Konkurrenzkampf gehabt.
Ja,
es ist so, wir sind jetzt in einer Zeit, bei dem 24 gewesen, beide zusammen, wo wir so die Morgenshow und die Abendshow hatten. Und, genau. Und beide Sendungen sind wahnsinnig wertvoll und wichtig. Auch heute noch. Und du bist ja jemand von diesen Pionieren gewesen, wo so die Drive-Time am Abend auch schon bei anderen Sendern wie aufgebaut hat. Und ich mag mich gut erinnern, wo wir angefangen haben, wir haben relativ ähnlich zeitlich angefangen, haben wir sicher in diesen Sendungen zu arbeiten. Und wir hätten damals ein grosses Plakat machen. Weißt du das noch? Wir haben ein grosses Plakat machen. Am HB, wo wir zwei im Bett liegen.
Unter der seidenen Decke. Und umschlungen.
Genau. Und irgendwie mit dem Slogan, den weiss ich im Fall ehrlicherweise nicht mehr so genau, irgendwie Radio 24 verbindet oder was auch immer.
Verführt, glaube ich.
Oder verführt.
Und weißt du warum?
Ja, genau.
Weißt du warum? Also die Idee war ja damals, ich rede da ganz offen schon. Es war, wie es war. Ich bin damals weg von Energy. Ich habe Energy Downtown ja aufgebaut. Und ich habe es erfunden.
Genau.
Ich habe es erfunden. Nein, ich finde das mega schön, dass du das sagst, dass ich ein Pionier war in der Drive-Time am Abend. Weil das war tatsächlich so, dass es beim Radio früher nur eine Morgenshow gegeben hat und alles andere war Beigemüse. Ein bisschen so,
ja.
Oder?
Ja.
Und ich habe gesagt, Moment mal, die Leute, die am Morgen ins Geschäft fahren mit dem Kirchberger, die wollen doch am Abend wieder heimfahren.
Die müssen irgendwann wieder heim.
Und wieso nicht dort auch voll reinbrätschen? Und dann, gell, es hat lange gedauert. Ich habe das Praktikum bei Energy angefangen, dann musste ich mich ein bisschen ankündigen in dem Sinn. Auch in Deutschland bei Big FM dort.
Aufkünden, nennst du das?
Ja, weil, weißt du, wenn du als Praktikant anfängst und du gehst jeden Tag beim Chef klopfen, eben wieder Teilbögel, aber ich will die Sendung, ich will die Nein, du gehst jetzt gerade Tönli holen auf der Straße. Du darfst vielleicht einmal den Verkehr lesen am Morgen und so. Und du bist dran und ich war 16 Stunden in diesem Studio.
Mhm.
Und ich habe gepröbelt und Testsendungen gefahren und für mich und wieder zum Chef, lass mich an.
Ja, du bist intensiv. Du bist intensiv vorgegangen,
ja.
Oder?
Ja. Ja, weil ich einfach ich will.
Ja, ja, genau. Und das hat ja mega viel, also das hat ja mega viel positive Eigenschaften.
Ja.
Jemand, der wirklich weiss, was er will, was sie will und dem wirklich dem Ziel so nah geht.
Ich wäre nie dort hinkommen, wenn ich es nicht gemacht hätte.
Ja, ja.
Weil man hat immer andere Türen aufgemacht. Und bei mir war es so, ich musste den extra Effort leisten. Ist vielleicht ein Druckschluss. Aber das ist so der Moment, wo ich... Ich könnte jetzt Geschichten erzählen, jetzt sind wir so drin. Ich könnte die Geschichte erzählen, dass ich bei Energy als Praktikant im 2004 ein Angebot von Radio 24 hatte. Vollzahlter Morgenshow-Produzent. David Karasek damals. Oder für 500 Stutz im Monat zu Energy Praktikant vom Kirchberger. Energy geht frisch auf den Markt, Rock'n'Roll, Energy Stars for Free damals und so. Und ich war ja ein Hardcore Radio 24-Fan. Ich bin mit dem aufgewachsen und für mich hat es nur Radio 24 gegeben. Ich vergesse nie, ich bin dann in Berlin den Roger Schawinski besuchen, wo er
Sat.1 war. Genau.
Und an dem Morgen im Hotel läutet Peter Braun, damals Radio 24 Programmleiter, an. Ich liege dort im Bett, Sonnenstrahl, mein Gesicht, der hat mich wirklich geweckt und sie haben mir diesen Job angeboten. Und ich wollte eigentlich zu Energy wählen dort. Ich weiss nicht. Und ich habe dann damals am Chef bei Energy angerufen und dann hat er gesagt, ja, kannst du den Job haben, ist gut. Dann habe ich am Braun abgesagt, bin zurück auf Zürich gekommen und dann habe ich aber den Chef bei Energy nicht mehr erreicht. Und ich habe keinen Vertrag gehabt und ich hätte eigentlich am Montag in einer Woche anfangen sollen. Es waren aber Ferien irgendwie.
Oh Mist.
Und der ist auf der, wo war der Tsunami gewesen, damals in Asien?
Thailand. 2004 im Dezember.
Ich hätte Anfang Dezember sollen anfangen und der ist weg gewesen, im Tsunami-Gebiet.
Als Reporter?
Nein, er ist in die Ferien gegangen dort.
Nein!
Aber zum Glück ist nichts passiert.
Ja. Ah, krass.
Aber ich vergesse nie, ich hätte am Montag müssen, ich hatte keinen Vertrag gehabt, ich habe nicht gewusst, wann ich muss kommen, ich habe nicht gewusst, wohin. Aber es war eigentlich mündlich vereinbart. Und ich habe ihm dann so lange angerufen, bis jetzt Thailand irgendwie das Telefon abgenommen hat, gesagt, wenn man noch einmal anrufen, dann verreisse ich den Vertrag. So ist es eben schon losgegangen, weißt du?
Ja.
So ist es schon losgegangen.
Du bist schon bekannt gewesen als der, der stürmt.
Ja, wahrscheinlich schon.
Mhm.
Das ist quer. Jetzt löst Gott bei mir etwas aus.
Was löst du aus?
So, das ist krass. Leck, Wiedmer, du machst das sehr gut. Du machst das sehr gut.
Aber ich bin nicht wegen dem da, um irgendwie
nein,
etwas bei dir auslösen.
Nein, aber nein, es ist mega schön, dass wir das Gespräch eigentlich schon lange mal so. Wir hatten so viel zum Zusammenreden. Ich erinnere mich als Kind. Ich bin klein und eben ein riesen Radio 24-Fan. Ich habe noch vor dem Stimmbruch alle Sendungen angerufen und über den Platzspitz mitdiskutiert und so.
Ich mag mich erinnern an eine Moment, wo Patricia Boser moderiert hat und du ihr als Bub angerufen hast. Am also nicht, dass ich das irgendwie damals gehört hätte, aber man hat das mal vorgespielt.
Am Eis am Morgen. «Hoi Patricia, da ist der Jonathan!»
Wieso am Eis am Morgen?
Die haben Nightcharts. Die haben es Nightcharts gegeben früher, noch vor der 24.
Siehst du, es hat so anders gestöhnt damals.
Ja, die haben am Samstag um 11 Uhr noch Rick Dees und The Weekly Top 40 gegeben, amerikanische Chartshow eingekauft und so. Syndicated über die ganze Jahre. Das war einfach geil. Radio war geil früher, Mann.
Es ist ja heute noch geil. Aber über das können wir nachher reden.
Nein, es ist nicht mehr geil.
Mal ist es mal, doch? Nein, okay, gut. Agree to disagree. Oder wir sind
aber wir diskutieren nachher darüber, wieso es nicht mehr geil ist. Ob du es noch geil findest.
Ja, genau.
Aber das, der Spirit, dass wir sind das schnellste Medium, du ziehst den Hebel hoch und redest oder um 1 Uhr morgens lutscht Patricia Bose in die Nightshots, das wird es nie mehr geben.
Das ist
over.
Eine andere Zeit, ja.
Und heute ist...
Und das ist ja auch okay, dass es eine andere Zeit ist.
Was ist dein Lieblingsgutzli? Hast du auch Bärentätzli gegessen früher?
Das haben wir wirklich gemacht an Weihnachten.
Okay, gut. Komisch, dass jetzt das...
Zu weird. Wir haben gesagt, die Idee war, sag uns dein Lieblingsgutzli.
Und Avril Lavigne. Leck, ist das geil, du.
Ei, was? Ei, ei. Die kenne ich nicht. Die Wortspiele kenne ich nicht. Die können nicht von mir sein.
das ist Radio im 2026.
Wir haben gesagt, sag, was dein Lieblingsgutzli ist und wir sagen dir, was du für ein Typ bist.
Ja,
selbstverständlich hat sich das komplett verändert. Und nicht nur zum Schlechten, finde ich. Aber also wenn ich darf, noch mal zurückfragen, wenn du gesagt hast, es
Markus Gilli hat mir als...
Wie ist das damals?
Wie alt bin ich gewesen? Ich habe das gerade kürzlich wieder vorgepackt. Hat mir damals, ich bin 12 gewesen, 11, 12. Ein Die-Hard-Fan. Ich habe viele angerufen dort. Ich habe mit dem Christian Hondersmann so ein Vorbild gehabt, der mich ab und zu unter seine Fittiche genommen hat.
Ja.
Oder unter seinen Flügel ist besser
gesagt. Ist er im Podcast? Der erste
Gast. Ja, was für ein Wahnsinnstyp. Ich telefoniere auch noch heute oft mit ihm. Er ist einfach der Charme und das ist alles noch da, weißt du?
Mhm.
Und dann hat der Markus Gilli mir einen Brief geschrieben. Ich glaube, ich habe ihm geschrieben, um mich zu entschuldigen, dass ich so oft anrufe und so. Und eigentlich habe ich nur die Nähe gesucht zum Radio. Oder? Es hat so brennt. Und dann schreibt er, ja, Jonathan, du bist ein Störenfried. Wir sind hier ein seriöses Unternehmen, irgendwie so. Aber ich nehme deine Entschuldigung an. Oder bei mir sind noch so Tränen runtergelaufen. Und ich habe mir damals geschworen, jedes junge Kind, das zu mir schauen will, das zu mir in die Sendung kommen will, das einen Austausch sucht, egal wie oft er anruft, der darf kommen.
Das ist zu unserer Zeit, wo wir jung waren und wir haben fast einen ähnlichen Jahrgang. Das ist tatsächlich etwas anderes gewesen. Ja, ich mag mich auch erinnern, wenn ich Schnupperlehr damals in der Sek wählte, beim Radio schnuppern und nur Absagen bekommen habe, weil die Leute gesagt haben, weißt, das bringt uns nichts, wenn du kommst. Du bist nur Aufwand. Ja. Und das war eine Zeit, wo gerade uns betroffen hat dort. Und ich habe dann doch auch wieder Schnupper. Ich habe zum Beispiel beim Jörg Stoller bei damals «Dir ein Eis».
Ja.
Bestseller auf dem Plattenteller. Solche Sachen durfte ich reinschnuppern. Oder bei der Tamara Cantieni, Motika damals noch. Auch bei Energy.
Radio Z hat sie, glaube ich, oder Hit
damals Radio Z. Damals Radio Z, genau. Und ich durfte auch noch drei schnuppern. Es hat dann schon Situationen gegeben, wo wir irgendwo durch haben können, so ein bisschen die Radiowelt von innen sehen. Aber es ist eine andere, auch dort war es eine andere Zeit gewesen. Und dann, also Markus Gilli schreibt dir über seinen Störenfried.
Ja, und mit dem habe ich dann, und ich soll mich nicht mehr so oft melden und so. Ich weiß aber noch, ich habe ihn dann als 12- oder 13-Jähriger, weißt du, ich habe ja ein kleines Studioboot in meinem Kinderzimmer.
Mhm.
Und dann habe ich ihm, glaube ich, nochmal zugeschrieben und dann habe ich ihn dürfen interviewen. Das ist aber ein paar Jahre später. Ich weiß, ich bin so schlecht mit Jahren. So. Aber ich habe dann so meine eigenen Sendungen gemacht. Mix haben die geheißen. Mix on Radio 24.
Wo du bei dir daheim?
Ich bei mir daheim.
Mit dem Kassettenrekorder.
Kassetten, Headset.
Geil.
Kleines Mischpultli, das der Handel mir geschenkt hat damals. Und ich habe mein kleines Studio im Kinderzimmer.
Das ist so gut.
Mit Mini angefangen, Radio. Niemand. Ja, wer hat es gelohnt?
Ja.
Ich habe Tapes gemacht und zu meinen Freunden und Familie gegeben.
Eben, siehst du, du hast es eben doch ein bisschen verteilen.
Ja, ich habe müssen.
Ich habe endlich mit meinem Cousin zusammen Radiosendungen gemacht. Ja. Wir haben uns Kassetten aufgenommen und dann haben wir es uns geschickt. Er hat im Kanton Aargau gewohnt, ich im Kanton Zug. Und dann haben wir uns die Sendungen angehört. Kurzes Feedback gegeben, sogenannten Aircheck.
Aircheck. Du warst auch ein deutscher Konsultant.
Und nachher haben wir das weil die deutschen Konsultanten da übrigens gekommen sind, um die Radiosendungen oder Radiostationen komplett zu revolutionieren. Klar, klar. Oder? Genau. Ja, nein, das hat es damals noch nicht gegeben bei uns, aber wir haben uns dann gegenseitig die Kassette aufgenommen und dann hin und her geschickt. Und das ist eigentlich eine mega schöne Zeit, wenn du so denkst.
Das ist so, eben das meine ich, das gibt dann immer mehr zurück.
Wahnsinnig wertvoll, ja. Ich habe dort extrem viel gelernt. Und meine ersten Sendungen sind dann beim SBZ, im Parablikerzentrum in Notwil gewesen. Die haben ein eigenes Radiostudio gehabt und eben mein Cousin und ich konnten die Samstagen für Samstagen.
Geil.
Radio machen.
Hey, Radio-Unispital.
Voilà, siehst du, dort fassen an, oder? Und dort hast du auch so eine Spielweise, die man einfach ausprobieren kann.
Wittmer, wie ist es bei dir losgegangen? Du bist du zu Zug geboren?
In Steinhausen. Also ja, ich bin natürlich zu Zug geboren, weil es das Zug ein Spital gibt, wo man Kinder auf die Welt bringen kann. Und ich bin aber dann in drei verschiedenen Gemeinden gross geworden im Kanton Zug.
Wieso sind die Eltern nicht so viel? Sind da viel umgezogen?
Nein, wir haben einfach... Wir haben immer größere Wohnungen gebraucht, weil es immer mehr Kinder gegeben hat. Also ich bin der Erstgeborene. Ja. Wir sind damals in Bar, in einer Zweizimmerwohnung. Dann sind wir auf Hünenberg, wo meine Schwester kam, in einer Drei- oder Vierzimmerwohnung. Und schlussendlich sind wir dann in Steinhausen gelandet, wo noch mein Bruder gekommen ist. Und ich bin mit zwei jüngeren Geschwistern und mit meinen beiden Eltern sehr behütet, sehr... Wie soll ich sagen? Ich habe eine schöne Kindheit.
Schön.
Wirklich so eine friedliche, so einen... Ja, eine, wo der Hafen war.
Das ist so schön.
Ein total grosses Privileg.
Huergross.
Und das gibt mir bis heute ein riesiges Grundvertrauen, dass ich irgendwie einfach weiss oder das Gefühl habe, hey, es kommt schon gut.
Es ist etwas Unbezahlbares. Der Mega. Sechser in der Lebenslotterie ist etwas Unfassbares.
Und das ist es, glaube ich. Und das gilt es irgendwie zu schätzen und auch wert zu schätzen.
Ich habe nächste Woche Michelle Halbherr im Podcast.
Ja.
Platzspitzbaby.
Oh ja.
Und ich habe das Buch verschlungen. Mhm. Hey, einfach ein Mensch, der auf die Welt kommt und keine Chance hat. Keine Chance. Nichts. Kein Licht am Ende vom Tunnel. Von einer Niederlage in die nächste. Genau. Alles nicht selbst verschuldet.
Genau.
Ein wohlbehütetes Elternhaus ist etwas Unbezahlbares.
Ja, man sagt,
und das können auch reflektiert am Schluss sozusagen erkennen. Irgendwie.
Ja, hey. Man sagt ja nicht umsonst, dass es durch die ersten 7 Jahre von deinem Dasein prägt dich extrem, was das anbelangt. Und wenn du einfach nicht sicher bist, wenn du nicht die vollumfängliche Liebe bekommst oder nicht weißt, ob eins oder zwei ältere Teile heimkommt am Abend oder nicht irgendwie austickt, dann bleibt das irgendwie.
Und frisst deine Seele auf.
Ja.
Und
darum genau, ich finde auch mega wichtig, sich das immer wieder auch bewusst zu machen. Ich finde allgemein, ich fühl mich persönlich so privilegiert. Oder? Einerseits eben, dass ich das irgendwie so das gebundene Sicherheitsgefühl habe, andererseits aber auch, dass ich Sachen machen kann, die mir einfach Spass machen, wo ich am Morgen gerne aufstehe, auch wenn es morgen früh ist, aber irgendwie lässig finde, dass ich so viel Zeug machen darf, wo mir eine Erfüllung geben. Und das ist etwas, das unbezahlbar ist. Und das ist auch etwas, wo ich extrem einfach dankbar bin.
Was haben deine Eltern beruflich gemacht? Und haben das Verständnis gehabt, für dass der Sohn in einen Job hineingeht, was eigentlich gar nicht geht?
Ja, das mega fest. Oder? Mein Vater ist Jurist, er war Staatsanwalt und Einzelrichter im Kanton Zug. Meine Mutter war Kindergartenlehrperson und hat mich irgendwie immer auf der künstlerischen Seite gefördert. Sie hat geschaut, dass ich schon früh ins Theater komme.
Hat sie selber auch etwas gemacht?
Musik? Ja, sie hat auch Musik gemacht. Sie hat eine Flötenstunde gegeben und Klavier und hat einmal Theater gespielt. Und ich habe im Kinder- und Jugendtheater Zug zum ersten Mal dürfen so auf dieser Bühne stehen. Nachdem wir aber bei uns in Estrich tatsächlich irgendwie mit dem Quartierkind einfach schon kleine Theater aufgeführt haben und die Nachbarschaft eingeladen haben. Sepp und der Tiger hat das erste Stück geheißen, selber geschrieben, Regie geführt. Ich glaube auch nicht nur immer ein einfaches Kind gewesen. Ich habe letztens einen Videoausschnitt gesehen, von mir als Kind, wenn ich die Leute umdirigiert habe. Und
Geschwisterte wahrscheinlich, oder?
Geschwisterte und aber auch ein Nachbarskind und so.
Ja, das haben wir Erstgeborenen so.
Das ist ein bisschen, einfach an sich, oder? Und man schaut das ein bisschen mit beschämtem. Das ist jetzt halt einfach der junge Dominik, der damals irgendwie auch laut und vorlaut war. Und aber dann auch sehr sensibel. Ja, vielleicht haben wir das als Erst. Hast du das auch ein bisschen erlebt, so als Erstgeborener?
Total. Eben, das ist, glaube ich, so der Ursprung vom Ellbogen ausfahren. Weil du kommst zuerst auf die Welt, bist der Sonnenkönig für alle um dich herum, oder? Das erste Lachen, das erste Rüebli, der erste Furz, wird alles dokumentiert in meinen Büchli, oder? Und dann auf einmal irgendwie nicht ganz zwei Jahre später kommt dann das Nummer 2.
Und es ist ja schwierig für das Nummer 2 und das Nummer 3, oder? Das
absolut. Immer im absolut. Ich würde sagen, noch schwieriger.
Ja.
Nur die Jüngsten hat es am einfachsten, sage ich.
Kommt ein bisschen darauf an, oder? Also,
ja, es ist das so gewesen. Ich sage es behauptet. Also, er würde sich jetzt natürlich da sträubend dagegen wehren. Aber ich glaube schon, weil die Vorarbeit ist geleistet.
Ja, und gleichzeitig muss er aber auch Sachen irgendwie akzeptieren, die schon vorgespurt sind.
Ja.
Und ist immer der Kleine. Und das finde ich auch nicht so einfach. Weil du als Letztgeborener nicht mehr weißt, da gibt es noch zwei, drei andere Optier und die sind so im Setting, die es wissen. Und der Kleine weiss es ja, komm, du, auf dich müssen wir gar nicht hören, dich müssen wir gar nicht fragen. Du bist einfach eh dabei, oder? Und das zieht sich dann vielleicht auch.
Vielleicht auch ein bisschen eine Charakterfrage.
Ja, vielleicht.
Aber Windschatten fahren kann auch ganz schön angenehm sein.
Natürlich, wärst du denn gern?
Nein, ich glaube, ich bin froh, dass ich die Erfahrungen machen musste. Die haben mich wahrscheinlich gewappnet für eben das, was nachher gekommen ist. In der Karriere.
Ja.
Aber du bist in Eigenregie mit dem Theaterstück also eigentlich genau gleich unterwegs gewesen. Du hast schon ganz früh gewusst, in welche Richtung es geht. Und hast angefangen zu trainieren. So wie ein Fußballer mit irgendwie 5, 6, 7 weiss, was er will. Und trainiert und Spass hat an dem, was er macht.
Das ist... Das habe ich mir noch nie überlegt. Das ist eigentlich auch eine Sicht, um es so zu sehen. Ich habe das trainiert, ja. Ich habe tatsächlich immer schon einfach Sachen in die Richtung gemacht, weil es mir einfach sehr Spass gemacht hat. Also, ich habe ja dann an der Kante Zug einen Durchsatz, also Lautsprecher gegeben in jedem Zimmer. Und ich habe gewusst, dass da muss irgendwo eine Möglichkeit geben, um all die Lautsprecher zu bedienen. Und dann haben Kollegen von mir das Kanti-Fest organisiert und gesagt, hört, ich übernehme das Marketing für euch. Und habe herausgefunden, wo das Kämmer ist, wo man die Lautsprecher bedienen kann. Und habe das zuerst mit dem Rektorat auch abgemacht und gesagt, ich muss ganz wichtig, ich muss jede Pause durchgeben, dass man jetzt die Tickets kaufen kann und wer die Acts das auftreten, dann Kanti-Fest.
Genial.
Da bin ich jede Pause, immer 10 Minuten vor Pause, dann habe ich dem Lehrer gesagt, Entschuldigung, ich muss eine Durchsage machen. Und habe Kanti-Zug beschallt. So 2 Minuten lang, einfach einen kleinen Break gemacht, oder? Und
crazy.
Und habe immer mehr so Möglichkeiten gesucht, um Sachen zu machen, wo ich das kann, ja, vielleicht wirklich trainieren. Es ist mir immer um das gegangen, so können das irgendwie auszuleben. Oder ich habe zum Beispiel auch als Kind, mag mich erinnern, für mich selber Videoclips drehen, obwohl ich überhaupt nicht in der Musik daheim gewesen bin. Aber ich habe es einfach noch lustig gefunden, mit Kameras umzugehen und hat dann sogar, wenn ich keine Kamera hatte, so den Löffel, wenn du den Löffel umkehrst, siehst du dich ganz klein im Fischauge.
So, ja,
dann habe ich so gespielt, dass das Kamera wäre. Als wäre das meine Fischauge-Kamera und hat irgendwie so moderiert, reinmoderiert. Und das ist so.
Und das sind einfach am Schluss die, das sind die Guten. Das sind,
ja, ich weiss nicht.
Meiner das Meinung doch, nach,
ja.
Du bist seit Kindesbeinen dran. Das ist wie das Mädchen, das vor dem Spiegel steht und sich schön kämmt und das Könli auf den Kopf setzt. Und viele Missen erzählen dir das, oder? Die haben das schon visioniert,
ja.
Die haben das geübt, die sind vor dem Spiegel gestanden, Moderatorinnen auch zum Teil, oder Leute, die einfach in ihrem Job, es kann auch ein Bäcker sein, die seit klein auf einfach an seinen Gipfeln, an seinen Formen oder an seinen Ingredienzen geschaffen hat. Und heutzutage, also es gibt doch so einen Innerschweiz, wo sagt, dann mache ich den original Fleischkäse mit irgendwie Pizza-Flavor so, und tüftelt an dem und sagt, jetzt machen uns mega viel nach, aber wir sind so original Fleischkäse.
Oder...
Nein,
es war
so ein Instagram gesehen. Ich will jetzt gar nichts anderes in Sinn.
Ja, genau.
Aber weißt du, was ich meine? Egal, ob es im Fußball ist oder beim Bäcker oder jetzt eben beim Moderator, beim Schauspieler, wenn du ganz, ganz früh anfängst, und das haben wir beide gemacht, und das so fest liebst, was du machst, ist ja kein Job. Es ist ja mehr eine Berufung als ein Beruf, oder? Dann muss ja, ja irgendwann mal.
Dann muss es irgendwie. Längerfristig glaube ich auch. Ich glaube ganz fest, ich glaube das heute noch, und das hat aber auch mit ganz vielen Glückfaktoren zu tun und auch mit sehr vielen äußerlichen Faktoren, eben, wie man aufgewachsen ist und was man für ein Setting hat. Natürlich, was der Background mit sich bringt. Aber wenn man wirklich etwas will und das mit Biegen und Bechen verfolgt, so wie du es jetzt eben auch vorher schön erzählt hast, penetrant immer wieder angerufen, dann kommt man irgendwann schon an einen Ort, wo man sagt, ich glaube, das Ziel ist zu erreichen. Und ich habe dann relativ frech, aber irgendwo durch, glaube ich, auch noch mit einem gesunden Selbstvertrauen, den Radio Sunshine damals angerufen, während dem Militär. Ich bin gerade an einem ein Relais bewachen, eine Antenne. Wir hatten irgendwie 48 Stunden überhaupt nichts zu tun. Und ich habe gefunden, gut, jetzt kümmere ich mich um meine Karriere und habe dann Radio Sunshine angerufen und gefragt, ich würde gerne als freier Mitarbeiter so zwischen der Zeit nach dem Militär und dem Auslandaufenthalt, den ich noch geplant habe, würde ich gerne bei ihnen arbeiten. Da hat er mich tatsächlich relativ schnell zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen und gesagt, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder bist du einfach Praktikant bei uns für die zwei, drei Monate, wo du jetzt da bist und nachher ist gut. Oder du kommst und wir bilden dich zum Moderator aus. Dann habe ich gesagt, ich nehme dich jetzt zweite.
Siehst du, das ist für mich, es gibt das schöne englische Wort flabbergasting, oder? Dann sitze ich so da und bin so, oh mein Gott, also dann wird man, hat man einfach da die Optionen, nehmen Sie Tor 1 oder Tor 2, aber einen Zunk gibt es nicht, oder?
Ja, dort habe ich wirklich einfach Glück gehabt, dass der
Nein, das ist nicht damals... Glück, das ist nicht Glück, das ist eine Energie, die du ausstrahlst, es ist ein Talent, das du hast und du, und das sage ich jetzt ganz klar, und das ist vielleicht auch ein bisschen eine Anlehnung, was du vorher gesagt hast, mit dem gesunden Konkurrenzkampf, den wir hatten, obwohl wir eigentlich so ein bisschen aneinander vorbeigeschafft haben, in Anführungszeichen. Ich habe dich immer als einen der guten Moderatoren bewertet. Meine Latten ist sehr, sehr hoch.
Ja.
Als einen von der sehr talentierten Moderatoren, als einen von der besten wahrscheinlich in meiner Liste. Da sind nicht viel drin. Weil, das ist vielleicht noch wichtig, etwas, was wir nicht erwähnt haben, das Connecten mit dem Publikum, das Connecten mit der Hörerin und dem Hörer und Connecten mit das Gespüren, was... Ich habe immer gesagt, wenn ich am Morgen ins Studio komme, nachher noch Morgenshow gemacht bei Energy, wenn ich am Morgen um 2:30 durch die Stadt durchgefahren bin, oder auch am Nachmittag, Richtung Abendshow oder weiss ich was, ich habe wie so die Energie von der Stadt, von den Menschen versucht aufzusaugen und zu spüren, was ist der Mut vom Tag? Was muss ich heute wiedergeben, zum Connecten mit dem Publikum? Und ich glaube, das kannst du eben auch mega gut. Vielleicht sogar im Alltag noch mehr, was dir dann nachher auch so die Türe geöffnet hat. Und du hast die Ellbogen gar nicht müssen ausfahren, oder?
Ja, ich meine, das ist ja mega schön von dir zu hören, dass du das so siehst und so gesehen hast damals auch schon. Ich habe jetzt gerade in dieser Zeit, wo wir beide angefangen haben, beim 24 sehr, wie soll ich sagen, ich bin mir nicht sicher gewesen. Ich habe auch nicht gewusst, ob ich das gut mache. Und ich habe auch nach dem Patrick Hessig, der wirklich fehlerfrei die Morgensendung gemacht hat, bei Radio 24 übernommen. Und ich habe, nein, Fehler nach dem anderen. Und zu lange Breaks. Und dann irgendwie, weißt du, mich verstackelt und verheddert und so. Das bin halt auch ich. Da geht sehr viel ab in dem Kopf. Und dass es irgendwie schön im Fluss auf den Punkt gebracht wird, das habe ich wirklich müssen lernen. Und dort habe ich zum Beispiel auch dich immer bewundert, wo du einfach, du hast ja auch sehr kreativ Zack-Zeug-Sachen rausgehauen. Wo ich immer so denke, ich habe lustigerweise dort auch einen Komplex gehabt. Und also dachte, ich falle da nebendran ab und bin so der Neue, der irgendwie sich jetzt zuerst mal beweisen muss. Und habe recht, jetzt Zeitli müssen irgendwie mit dem können lernen umgehen, dass ich einfach so bin, wie ich bin. Ich bin nicht fehlerfrei, da geht viel ab im Kopf, ich stackele manchmal rum. Aber was ich habe, ist tatsächlich versuchen, präsent zu sein bei den Leuten und empathisch zu sein mit dem, was gerade ist.
Das kannst du mega gut. Das sieht man auch in deinem Podcast. Das sieht man auch bei dir als Schauspieler. Du connectest einfach mit den Leuten. Und das ist etwas, was ich extrem bewundere. Ich glaube, dass ich das viel weniger gemacht habe. Ich bin mehr so der... Nicht, dass ich das wirklich so gemeint habe oder mich so gefühlt habe. Aber ich glaube, ich bin bei den Leuten damals so auch im Team. Der so ein bisschen von oben runter, oder? Der das Gefühl hat, ich habe halt die schnellen Sprüche, ich bin halt frech gewesen, ich bin manchmal über die Grenzen gegangen, manchmal habe ich Leute auch verletzt, was nicht cool war. Aber das war dann sicher auch ein gewisser Schutzmechanismus gewesen, habe ich das Gefühl bei mir. Und ja, bei gewissen Leuten ist das natürlich auch gut angekommen. Endlich einer, was man sagt. Das könntest du nicht alles irgendwie auch gar nicht mehr machen. Aber du bist auf der empathischen, auf der sensiblen, auf der inhaltlich starken Seite auch weniger flach, sondern wirklich mit Herz. Ich glaube, das ist das, was ich an dir extrem bewundere und was auch zeigt, warum du heutzutage... Leck, wie wir uns da Honig ums Maul
spielen. Ja, wir können dir nachher das kehren. Ich habe das eben letztens gehört, dass du mit dem Roman Kirchberger das irgendwie bei einer Corona-Sendung gemacht hast. Ihr habt euch schöne Sachen gesagt. Und dann aber auch Sachen, die euch nerven.
Das hat es Tränen gegeben.
Genau, das habe ich eben auch gehört. Das ist eigentlich, eigentlich ist das eine schöne Kopflehre. Also eine coole Reflexion mit Freunden. Müssen wir mehr machen im Freundeskreis übrigens.
Ja,
oder sich Sachen sagen, die man schätzt, das macht man ja nie. Wem machst du das im Freundeskreis?
Ich mache das ab und zu. Und es ist mega schwierig, weil die Leute können nicht mit Komplimenten umgehen.
Ja, die sagen, ja, nein. Also,
ja.
Nein, komm.
Und das ist auch etwas, was ich an der Menschheit einfach katastrophal finde. Wenn Kritik können annehmen, geben ist ja einfach, aber können annehmen,
wenn es gut gemeint ist.
Ja.
Leute, du findest es eine Zeit?
Nein, aber die Leute, also ich rede jetzt von Kritik ganz allgemein.
Ja.
Wie oft verwünschst du dich am Tag? Liest du die Zeitung, leck den wieder, oh, ist der Scheiß, oh Mann, der. Und vergiss es, dass es alles Menschen sind, mit einem Leben, mit einer Familie, mit einem, vor allem Leute in der Öffentlichkeit. Rausposaunen, ja, der, kannst du das geben? Ich vorher mit den Bärentätzchen und so. Weißt du, so die unterschwellige Kritik oder das ein bisschen runterbärschen, das ist so einfach und schnell gemacht.
Ja.
Und es löst eben auf der anderen Seite sehr, sehr viel aus. Die Verletzung ist dann, die ist dann da. Viel mehr, als wenn ich sage, hey, Dominik, ich finde dich ein hure starker Moderator und guter Schauspieler. 100%, das nimmst du auf, findest du es im Moment mega stark und lässig und so, aber das, irgendwann ist es vorbei. Dann geht es weiter. Wenn ich jetzt aber gesagt hätte, du, Domi, ich habe dich schon, ich muss ehrlich sagen, du bist auf meiner Moderatorenliste. Ich finde einfach, du bist zu empathisch, du bist zu sensibel, du müsstest das. Das wird dich eine Woche lang beschäftigen. Das Negative nimmst du mit und dann schlafst du nicht. Also ich sage das jetzt im übertragenen Sinn, nicht, dass das jetzt bei dir so wäre, aber...
Die 9-zu-1-Regel, oder? Dass man quasi auf 1 negatives Feedback braucht man 9 positive, um es neutralisieren.
Oder du kannst eine 10-jährige Giga-Karriere anschmettern. Du kannst den ganzen Sender vorne wegziehen als Morgenshow-Moderator. Du bist das Flaggschiff, bist das Aushängeschild. Machst einen falschen Spruch oder bist einmal an einem schlechten Tag irgendwo in ein Loch hineingehauen, wo du nachher nicht mehr kannst daraus rausreden, sind die 10 Jahre vorbei. Das ist dann weg. Am Schluss bleibt das dein Vermächtnis.
Ja, das ist natürlich verrückt. Und ich bin dort sehr fest dran. Das ist übrigens auch eines der grossen Themen im Moment von mir. Das Glück und die Zufriedenheit nicht im Aussen zu suchen, sondern bei mir selber.
Mhm.
Oder wenn ich... Also ich finde konstruktives Feedback und Kritik wahnsinnig wertvoll.
Ja.
Und natürlich piekst jedes Mal. Ja. Jedes Mal denke ich, ja komm. Ja, und meistens, also am schlimmsten finde ich es, wenn ich es selber auch noch sehe und denke, ja, damit sehe ich, das habe ich wirklich verkackt. Und das, glaube ich, kann man wachsen, da kann man den blinden Flecken kleiner machen, wo man immer hat, oder etwas, wo man sich gar nicht bewusst war. Und ich finde das wahnsinnig schön, wenn man das zum Beispiel in einer Arbeitskultur, Atmosphäre, wo wirklich irgendwie auf eine faire, empathische Art und Weise miteinander gefeedbackt wird, dann finde ich das etwas wahnsinnig wertvoll. Also ich komme jetzt gerade zum Beispiel aus einem Aircheck raus. Gerade heute Morgen haben wir eine Morgensendung gehabt, wir haben dann gerade die Sendung angehört und haben dann einfach ehrlich miteinander über das geredet. Und natürlich, das ist fachlich, oder? Es geht ja dann auch manchmal vielfach dann ins Persönliche und wir sind dann sehr schnell in der Beziehungsebene und sehr schnell traut man dann Sachen gleich nicht so zu sagen oder ist man irgendwie vorsichtig. Und auch das finde ich alles wichtig und gut, die Reflexion, wie man etwas miteinander bespricht. Und auf der anderen Seite, und das kenne ich bei mir extrem gut, ich wachse mega durch Lob. Ich finde es etwas mega Schönes, wenn du mir sagst, du hättest mich auf der Liste von der besten Moderatoren. Das tut so. Aber,
ja, gibt,
aber du hast vor allem, was du eben gemacht hast, und das finde ich eben schön, wenn man es sogar noch benennen kann, warum das so ist. Wenn man sagt, du bist ein guter Moderator, du bist gut dort und dort, dann sage ich, oh, ist wunderbar. Aber wenn man sagt, hey, das und das fällt mir auf, darum finde ich das und das so stark, dann ist es sehr konkret und dann ist es sogar noch fassbarer und glaubwürdiger. Und ich finde das extrem toll. Ich fühle mich geschmeichelt, geflattert, gehe mit einem guten Gefühl, gut, je nachdem, was jetzt heute
passiert. Wir sind noch nicht fertig.
Und gleichzeitig muss ich oder will ich bei mir selber wie können sagen, es ist gut, wie es ist. Und das meine ich nicht irgendwie abgeköpselt von der Gesellschaft und von der Welt, aber wenn ich selber die sogenannte Selbstliebe nicht habe, dann bringt mir im Endeffekt kein Kompliment etwas und kein Lob, weil ich glaube es ja dann schlussendlich ganz tief unten nicht. Also ich muss es ja wie bei mir, ich muss Zufriedenheit bei mir finden.
Nimmst du Hilfe für das in Anspruch? Oder brauchst
du Bücher? Auch nicht? Ich nehme Bücher für das in Anspruch. Ich nehme 2 bis 3 Mal im Jahr eine Auszeit. Mhm. So 3 Tage in ein Yoga-Retreat gegangen. Mhm. Das Handy abschalten, das ist das Wichtigste. Das Handy abschalten. Das mal, hast du noch nie gemacht?
Doch, habe ich schon gemacht.
Ach, das ist für mich Gold wert.
Ja.
Und das Lustige ist, am ersten Tag bin ich, ich habe mir dann angewöhnt, auch eine Uhr mitzunehmen, so, um zu wissen, was für Zeit es ist. Weil normalerweise habe ich das eigentlich auf dem Handy gehabt. Und dann habe ich mich so. Ich habe dann einfach einen Flugmodus natürlich. Und weil ich ja dann gleich noch muss wissen, was für Zeit es ist. Dann habe ich mich aber irgendwie so gesehen, wie ich irgendwie am Wecker hin und her scrollen bin, einfach weil ich mir es gewöhnt bin. Bis ich dann am zweiten Tag das Handy wirklich weglegen konnte und es wirklich vorbei ist. Oder? Aber, und dann kommst du in eine andere Sphäre rein. Mhm. Und das Verrückte ist, vor 20 Jahren haben wir das Thema noch nicht gehabt. Wir haben es heute wirklich allgegenwärtig, dass wir nicht mehr können ohne den Huren Knochen. Und dass wir so süchtig sind.
Ja, es gibt Leute, mit denen kannst du gar nicht mehr nochmal reden, weil es ist.
Genau.
Es bimmelt immer etwas drin.
Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich Doomscrolling mache auf Social Media, geht es mir selten noch besser. Ich denke selten, ach, jetzt habe ich eine halbe Stunde lang verloren in den sozialen Medien. Geil, mir geht es gut. Sondern es ist meistens umgekehrt. Es kommt meistens zu Vergleich. Es kommt meistens an, was die Person hat, möchte ich irgendwie auch. Oder?
Und du kannst es irgendwie noch einordnen und einschätzen. Aber stell dir jetzt einen jungen Mensch vor, der mit dem aufwachst und nichts anderes kennt als der konstante Vergleich, der konstante Druck.
Ja.
Darum sind alle 18-Jährigen schon botoxed und Lippen gespritzt und wenn die Titties haben, weiß ich was. Also alle auch da wieder relativieren. Aber,
wahrscheinlich sehr relativiert. Ich finde einfach, dass man da...
Kann niemand mehr akzeptieren, wie er oder sie einfach ist.
Auch als Gesellschaft eine Verantwortung haben, wie wir mit dem umgehen. Und ich freue mich auf die künftigen Jahre, wo wir das in der Gesellschaft wieder diskutieren müssen, glaube ich. Weil ich habe auch das Gefühl, es macht etwas mit uns.
Du müsstest das weitergeben als Kind. Du wärst ein wunderbarer Vater.
Um das nächste grosse Thema anzuschneiden. Ja. Bin ich noch nicht. Könnte aber noch werden.
Hast du nicht einmal gesagt, wir sind ja fast gleich ein Jahr gegangen. Du hast das 4 auch schon auf dem Rücken?
Ja, seit letztem Jahr.
Ja.
Schön gewesen.
Joe. Bei mir weniger, aber. Hast du nicht so viel Zeit, läuft das ein bisschen davon irgendwie?
Also wir haben ja... ja... Nein, lustigerweise habe ich das nie das Gefühl. Ja. Aber ich bin auch ein Mann. Es ist etwas anderes.
Ja, aber wenn dein Sohnemann dann irgendwie 20 ist, bist du 60.
Musst richtig. An erster und an das denke ich, ja genau, das ist noch interessant. Das habe ich irgendwie nie so top of my mind. Ich bin ehrlicherweise mit meiner Freundin zusammen immer noch in dieser Phase, wo wir uns immer wieder überlegen, ob wir das wollen oder nicht. Jetzt sind wir am Punkt, wo wir sagen, ja, wir wollen es. Es hat aber auch Phasen gegeben, wo wir gefunden haben, wir könnten uns auch ein Leben ohne Kind vorstellen. Und ich finde das, je älter ich werde, desto strenger und schwieriger, um die Entscheidung zu fällen. Und wenn man sich dann mal entschieden hat, heisst es ja nicht, dass es klappt. Das ist sowieso nicht. Da
du bringst
ja
schon.
Du kennst kenn genug Faktoren,
die kenn ich deine Freundin?
Wo einfach können. Nein, ich glaube nicht. Nee. Ich glaube nicht. Also wir sind jetzt irgendwie seit 3 Jahren zusammen und haben irgendwie...
Man hat doch vor allem nicht gewusst, die ist mit dem zusammen. Beim Widmer habe ich irgendwie nicht gewusst, mit wem. Ich habe dich ab und zu im Ausgang getroffen. Irgendwann, kannst du dich erinnern, wir sind das ab und zu so.
Ja.
Einmal im Hive oder irgendwo im Suppi oder irgendetwas. Und ich weiß einfach, du bist immer in doch schöner Frauenbegleitung unterwegs gewesen.
Also das deutet so. Ich habe natürlich in der Zeit, wo wir zusammen Radio gemacht haben, habe ich eine Beziehung geführt, die in all 7 Jahre gegangen ist.
Sie hat
in Bern gewohnt und wir haben im Endeffekt unsere Beziehung hat sich vor allem aufs Wochenende beschränkt. Und das ist auch sehr ein wichtiger Abschnitt in meinem Leben gewesen.
Stimmt, jetzt, wo du sagst.
Aber das mit diesen Kind finde ich schon ein interessantes Thema. Ja, das mit der Zeit, die wegläuft. Oder wenn man 40 wird, wie du gerade angesprochen hast, wo man merkt, hey, die Vergänglichkeit des Seins ist halt einfach da. Wir sind jetzt, wenn es gut kommt,
Halbzeit.
So, ja, genau. Vielleicht haben wir noch 5, 10 Jahre und dann sind wir so richtig in der Halbzeit. Ich habe einfach nur letztens gelesen, alle mit Jahrgang 90 und jünger wird, also jeder Zweite wird dann schon 100.
Ah,
wir werden immer älter angeblich. Oh, aber Gott. Das ist jetzt gefährlich.
Das so lange wird dumme sein.
Ja, das, genau, das ist ja dann noch so ein bisschen die andere Frage. Aber ich lebe eben hure gern und finde es mega schön, irgendwie die Welt so zu erleben. Und glaube tatsächlich, dass ich auch, und darum meine ich, habe ich vorher gesagt, wir haben irgendwie Kapitel, das Leben läuft in Kapitel, und ich glaube tatsächlich, dass irgendwann vielleicht das Kapitel hure schön könnte sein, mit Kind zu haben. Und dann voll der Fokus dort. Momentan bin ich sehr verzettelt, ich mache mega viel und stelle mir das so vor, wie das jetzt noch wäre mit Kind, aber natürlich müssen sich dann Prioritäten verändern. Willst du mal Kind?
Ich bin mir jetzt je länger, desto intensiver um überlegen. Aber ich glaube, ich müsste zuerst mal nach 11 Jahren Single sein, eine Frau finden. Ich glaube, wir müssen mal dort anfangen. Why not? Meine Philosophie ist ja immer, glücklich sein in dem, was du hast und nicht dem nachrennen, was du nicht hast. In dem sind wir Menschen auch extrem schwach.
Das ist eine wunderschöne Philosophie.
Ja, ist aber einfach gesagt, das gemacht. Ja, I'm trying. Sicher, also seit meiner Lebenskrise vor 2-3 Jahren und dem Burnout und so, einfach mehr fokussieren auf das, was du auch sagst, wo du kannst, wo du dich wohlfühlst, glücklich sein mit sich selber. Und dann dürfen wir eben nicht diesen Sachen nachrennen oder das Glück in anderen Menschen oder in anderen Umständen suchen.
Richtig.
Oder? So, I leave it open. Keine Ahnung. Ich wäre, glaube ich, ein guter Vater. Ich liebe Kinder über alles. Aber dann wirklich den Gugus die ganze Nacht zweimal shoppen gehen und alle 2 Stunden shoppen gehen.
Also ich habe grossen Respekt vor all den Menschen in meinem Umfeld, die kleine Kinder haben.
Ja.
Und dann noch zwei teilweise, wo viele ja sagen, nach einem Jahr. Gut. Also wenn es dann zwei haben, eins ist dann gar, also ist dann wirklich
leger gewesen. Das Leben ist nachher in Anführungszeichen vorbei. Im Sinn, wie du es gekannt hast. Aber es dreht sich nachher alles nur um das Geschöpfchen.
Ja.
Was und schön kann sein.
Und das ist aber auch etwas, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde das so toll, dass unsere Generation, also gerade männlicherseits, auch sich viel mehr mit diesen Gedanken auseinandersetzt und weiss oder sich damit auseinandersetzt, was es eben bedeutet für uns als Männer, weil wir, ich weiß nicht, wie du das würdest sehen, aber ich will natürlich für das Kind oder die Kinder da sein.
Ja.
Und für mich ist klar, dass ich nicht 100% nebendran arbeiten will. Ja. Und gleichzeitig ist es aber auch dort wieder ein Aushandeln. Und gleichzeitig ist es auch dort wieder ein Beobachten von einer Situation, in der wir uns momentan drin befinden, dass wir als Gesellschaft uns etwas... Wie soll ich sagen? Wir haben eine Situation, die extrem fordernd, wenn nicht teilweise sogar überfordernd ist, weil wir alles gleichzeitig wollen.
Ja,
und müssen in dem kapitalistisch patriarchal geprägten, was auch immer, wenn gar nicht in das sein. Aber ich finde... Ich habe ein interessantes Gespräch geführt mit Markus Theunert, mit dem Männerpsychologen, der Männer.ch verantwortet, der genau eben dann die Sachen so beleuchtet, was wir für Strukturen und Muster haben und wie das einfach auch in der momentanen Zeit extrem gefordert kann sein, wenn man eben alles gleichzeitig
macht. Ja, weil man die alten Schemata irgendwie muss durchbrechen, oder? Und durch das Patriarchalische und so. Und heute kann ein Dominik Wittmer ein Hausmann sein und kann sich zu 100% ums Kind kümmern, während seine Freundin geht arbeiten.
Ja.
Und das hat es halt vor 40, 50 Jahren nicht gegeben, wo wir aufgewachsen sind. Oder erst ganz, ganz schleichend.
Aber das gibt es auch heute nicht wirklich.
Mal, das gibt es heute schon.
Es gibt es schon.
Einer von meinen besten Freunden ist der Papi daheim.
Geil.
Und die Mami geht arbeiten.
Sehr
und
geil.
Hat den Job hoch oben rein, in der Pharmaindustrie. Und er
ist voll 100% daheim.
Er ist 100% daheim und 150% in diesem Job.
Das ist ein Kandidat.
Ja, das wäre ein
Riesen.
Aber er würde nie kommen, weil er ist viel zu schön.
Aber das ist so. Das
ist ein brillanter Typ.
Das sind so Vorzeigetypen, die man in der Männerwelt auch sehen. Das sättige Leute.
Jetzt machst du mal ein bisschen Kind und dann kommst du da erzählen, wie das ist. Als Hausmann. Aber nein, es geht mehr darum, dass wir als Limelight Stealers, sage ich, als die im Rampenlicht gerne stehen, müssen uns dann wirklich können mal hinten anstellen und sagen, es steht etwas ganz anderes im Vordergrund. Ein kleines Leben, Wesen oder eben die Partnerin und die Partnerschaft kommt ja dann auch ganz eine andere Dynamik über, wenn dann Kinder da sind. Das zu pflegen ist dann auch mega hart. Ich sehe ja alles in meinem Freundeskreis.
Ja,
ich bin ein Beobachter und ich weiß nicht, ob ich das will. Ich weiß es noch nicht.
Ja. Ja, weiss und trotzdem.
Ich sage das immer, ich komme hure gern heim, schlitze die Tür hinter mir zu und nach mir die Sinnflut.
Du hast einfach Ruhe.
ist egoistisch, aber ja. Es fühlt sich auch einfach
wäre
sehr, sehr
in
gut
in der Partnerschaft an. Wahrscheinlich auch schon ein bisschen anders.
Oder? Komplett anders. Nein, das ist ja der Ursprung, mhm. Oder? Ja, Dominik, ich hätte noch so viel mit dir. Ich will noch mal ganz kurz zurück zum Sunshine.
Ja.
Mein ADHS lässt mir zu, dass ich immer alles genau kann schubladisieren und wieder vorholen. Sunshine, hast du dich dürfen zum Moderator ausbilden lassen und dann relativ gleich so eigene Shows bekommen und dich austoben beim Sunshine? Oder wie ist es denn vorwärts gegangen bei dir?
Tatsächlich, ja. Ich war zuerst Produzent von der Morgensendung. Ja. Das hat David Kaufmann. Der ist, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, was der alles macht. Der ist auch so ein Tausendsasser und hat dort damals einfach Morgensendung gemacht und wir haben zusammen das irgendwie über ein paar Monate zusammen gerockt. Und ich konnte dann sehr schnell können, tatsächlich so Wochenende übernehmen und Abendsendungen. Damals hat es wirklich die Abendsendungen noch gegeben. Und bin dann so in das hineingewachsen. Und Learning by Doing, das ist tatsächlich noch insofern eine sehr ergebige Zeit gewesen, dass man mich dort in der Zentralschweiz sehr schnell einfach gelassen hat.
Das eben. Auch und das, in dem sind die Chefs auch sehr schwach in der Schweiz. Weil es kommt auch darauf an, wo. Beim 24 hatte ich das Gefühl, es war eine ganz andere Welt gewesen. Dort hat man einen zum Teil einfach ein bisschen machen lassen. Ein bisschen,
ja, ja.
Ein bisschen mehr Vertrauen gehabt. Du hast vorher von Vertrauen gekriegt.
Genau, und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir ja vorher ein bisschen angeteasert haben, um wieder mal ein schönes Radio-Jargon reinzubringen. Ja. Ich glaube, es ist heute noch schön, zum Radio machen. Ja. Guidelines haben sich verschoben. Mhm. Oder wenn wir heute sagt, ein Break geht noch maximal 90 Sekunden, dann sagen wir das aus dem Grund, weil unsere Aufmerksamkeitsspanne in der Gesellschaft einfach abgenommen hat. Das war damals anders gewesen. Vor 10, 15 Jahren waren wir tatsächlich die Schnellsten gewesen und haben den Leuten in 3,5 Minuten noch die ganze Welt versucht zu klären. Und heute sagen wir, schau, wir geben euch Häppli Weiss, servieren euch Häppli, wo ihr könnt ganz einfach snackable verdauen. Und wenn euch das noch mehr würde interessieren, dann geht doch am liebsten innerhalb von unserem Konzern auf die verschiedenen Portale oder die verschiedenen Fernsehsendungen und schaut euch noch zusätzliche Sachen. Aber wir sind da, um euch begleiten, um euch jetzt im Morgen in den Tag begrüßen und da zu sein. Und das ist der gute Freund oder die gute Freundin am Radio. Und darum finde ich es nach wie vor etwas wahnsinnig Schönes zu machen.
Es nutzt einfach niemand mehr von den Jungen.
Die Nahbarkeit und Fassbarkeit.
Es wären 15 Sekunden Häppli und nicht mehr 90 Sekunden Häppli, weil viel länger geht die Aufmerksamkeitsspanne nicht von den jungen Leuten. Und vor allem, die sind ja, siehst du es ja, im Zug am Morgen. Die Leute sind ihre Reels am durchscrollen.
Das Hörverhalten ist es anders, aber ich darf ja noch die CA Media Academy mitgestalten mit einem tollen Team.
Die Nachwuchsausbildungsabteilung.
Das ist das Ausbildungsprogramm. Von der CA Media, wo wir in Radio, in Fernsehen und im Newsportal-Bereich Leute auf allen Redaktionen trimedial 1,5 Jahre lang ausbildet und sie dann sehr fachkompetent mit einem Rucksack voll Wissen rauskommen und vor allem lernen sie extrem viel einfach persönlich, weil das ein extreme, also dort musst du immer wieder aus der Komfortzone raus und so.
Trimedial, eines meiner
Lieblingswörter. Und das Schöne ist, aber ich finde es eben wirklich toll, weil sie wirklich allumfassend etwas mitnehmen und das Schöne ist, dass viele sagen, sie würden eigentlich am liebsten zum Radio arbeiten.
Ja.
Also weißt, das sind junge Menschen, die das Feuer wieder spüren.
Es kann sein, dass es wieder kehrt und wieder zurückkommt.
Nicht alle, aber ein paar.
Bist du vom Sunshine direkt zum 24 nachher?
Ja.
Ja.
Ich habe dann in Bern studiert und in Bern lang gewohnt. Und habe dann immer gependelt. Ich habe eine Woche lang Sunshine Morgensendung gemacht. Dann bin ich wieder eine Woche studieren, bin ich wieder eine Woche Sunshine Morgensendung machen. Und irgendwann ist habe ich dann in die grosse, weite Welt rausziehen, auf Zürich. Mhm. Dort, wo wirklich die Medienlandschaft, finde ich, doch sehr spannend ist. Und darum habe ich bei dem 24 Fuß fassen.
Hast du dich beworben oder bist du angefangen?
Nein, ich habe Patrick Hessig hat mich damals gehört bei Radio Sunshine, weil er auch Radio Sunshine ist, ehemalige.
Ja.
Und ich habe dann die Anfrage bekommen und habe am Anfang sogar noch abgesagt, weil ich gemerkt habe, es ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt. Ich habe gerade angefangen mit dieser Morgensendung bei Sunshine. Wir sind ein frisches Team gewesen. Wir haben etwas bewirken in der Zentralschweiz. Mhm. Und ich habe gefunden, nein, ich bleibe jetzt noch. Und dann, das hat sich gelohnt. Ich glaube, ich konnte dort noch sehr viele Erfahrungen sammeln. Weil in Zürich ist dann schon etwas anders. Man wird anders gehört und auch anders gefeedbackt.
Ja, und dann gerade bei Radio 24.
Und dann bei Radio 24, genau. Und ich habe eben, und das nimmt mich wunder, vielleicht haben wir noch kurz Zeit, um den Bogen zu machen. wie du das hast, ich hatte dann tatsächlich die grösste Krise, als ich so 30 geworden bin, als ich die Morgensendung bei Radio 24 machen konnte, ein grosser Traum, ein Kinderbubentraum in Erfüllung gegangen ist und gemerkt habe, jetzt mache ich den morgen und ich fühle mich schon langsam ein bisschen wohl. Oder nach ein paar Jahren merkt man so ein bisschen, ja, jetzt bin ich so ein bisschen im Sessel bequem und jetzt habe ich auch ein gewisses Standing schon und was kommt jetzt? Ich habe ein Ziel erreicht. Was läuft jetzt? Und dann bin ich ins Bodenlose gekommen, weil ich gemerkt habe, ich weiß gar nicht, ist es jetzt das gewesen? Mache ich jetzt das für mein Leben? Habe ich jetzt wirklich so Freude, dass ich wirklich das nur noch das mache in meinem Leben? Und das war eine ganz schwierige Zeit gewesen. Darum war 30 für mich viel schwieriger gewesen als 40.
Für mich war es ganz klar 40 gewesen, weil ich dachte, das war es. Ja?
Ja, wo du aufgehört hast.
Ja, das war es. Und gesundheitlich wird es nicht besser. Und sagen wir, der junge John Geilo, oder? Mit einem coolen Job. Mit den Gigs im Hallenstadion. Energy-Events moderieren. Mit dem Boschi Songs performen.
Peak erreicht quasi.
Das war's.
Das war's. Ja.
Und jetzt geht mit dem Spaghetti-Podcast und geht mit so Gesprächen, wie wir sie jetzt führen, merke ich, dass der wahre Kern von der Freude eigentlich in dieser Tiefe liegt, wo das so da,
ja,
wo das so da bewirkt oder das so da das in mir auslöst.
Was ist der wahre Kern?
Der wahre Kern ist, glaube ich, die Sensibilität, das Empathische. Klar, weißt du, du kannst das Rebellische und das Verruchte und das, jetzt hätte ich fast gesagt streitsüchtig, aber das ist es nicht. Aber das Rebellische vielleicht ein bisschen, das kannst du nicht wegdiskutieren, das kannst du nicht negieren.
Und das musst du ja glaube ich auch nicht.
Eine
Chefin von uns, eine ehemalige gemeinsame Chefin, hat immer gesagt, be true to your character.
Und sie
Und sie hat so recht. Bist du bewusst, wer du bist, was du hast und was du mitbringst, aber bist du es bewusst? Und reflektiere es auch. Oder? Im Sinne von, dass man wirklich weiss, hey, das ist jetzt auch eine Art von mir, die halt zu mir gehört. Und das heisst nicht entschuldigen. Ich kann irgendwie so sein, wie ich will und sagen, so bin ich halt. Nimm's take it or leave it. Sondern es hat viel mehr mit einer gewissen Achtsamkeit zu tun, wo man gegen raus trägt. Und mit einer Selbstempathie. Weißt du, es hat ja immer ein Bedürfnis darunter. Es liegt immer etwas darunter.
Wie hast du dich dann gefühlt, wenn du gerade sagst, eben, du hast gehört, dass ich zum 24 komme, du bist relativ frisch gewesen, ein bisschen unsicher und so. Dann haben wir da die grosse Kampagne am HB, die wir dann übrigens nicht umgesetzt haben. Da gibt es auch noch eine lustige Geschichte, zu der kommen wir gerade. Aber wie hast denn du reagiert? Ich weiss, beim 24 sind die Leute am Biberen gewesen, oh mein Gott, jetzt kommt der zu uns, oder?
Ich habe viel über dich gehört. Dein Ruf eilte dir voraus. Hey, ich habe das, glaube ich, zwiegespalten gesehen. Also zwiegespalten im Sinne von eben einerseits meine persönliche Unsicherheit, wo irgendwie gefunden hat, oh shit, jetzt kommt da einer, der so, wo wirklich einen grossen Namen hat und macht jetzt die Abendsendung und ich muss jetzt irgendwie beweisen, dass ich im Morgen richtig platziert bin. Das ist schon ein Druck gewesen, habe ich gefühlt.
Hättest du mir aber nie gesagt, oder?
Nein. Ich glaube, ich habe das nicht gewusst damals.
Ja, okay.
Ich hätte das glaube ich, nicht so können in Worte fassen, wie das ist. Ich meine, das ist mir auch im Strudel. Man kann ja immer besser darüber etwas reden, was man irgendwie verarbeitet hat oder wo man wie eingesehen. Damals habe ich auch jemanden sein.
Hey, du bist auch jemand gesehen.
Ja, aber also nein. Also ich finde, wir sind ja alle jemand. Egal was man macht.
Wir oder Front haben vielleicht wirklich nicht in dem Moment über das nachgedacht. Oder wie könnte es auch dem anderen gehen? Ich weiß es nicht. Du sicher mehr als ich, aber ja. Rückblick ist spannend, was das auch auslöst.
Ja, und du hast natürlich auch
mit der Tür ins Haus gefallen.
Du bist mit der Tür ins Haus gefallen und du hast auch teilweise. Also ich habe dann immer Sachen über dich gehört in der Redaktion, also wir sind ja wirklich, wie du sagst, wir haben selten Momente gehabt, wo wir gleichzeitig an dem Ort waren. Ja. vielleicht am Morgen und dann irgendwann ist gegangen. Gut, ich habe lange am geschafft.
Und erzähl die verrückteste Geschichte, die du gehört hast.
Du hast einen Güsselkübel kaputt gemacht im Studio.
Ja, das stimmt. Stimmt.
Reintrampt.
Ja, aber das war, glaube ich, noch bei Energy gewesen.
Nein, das war bei uns gewesen. Das wüsste ich das nicht.
Dort habe ich auch selber mal ein Stück Kuchen angerührt.
Hey, du hast dann so, ich glaube, du hast so cholerische Momente gehabt, ja, wo irgendwie haben müssen, ja, ausbrechen und, ja, glaub, haben Leute um dich herum haben dann teilweise fast schon, ja, ist wahrscheinlich unangenehm, ja, gewesen. Ja, aber auch ich stelle mir es auch nicht angenehm für dich vor. So
den, ja, Moment, es hat so Moment gegeben. Es hat so einen Moment gegeben, es war total unangenehm gewesen. Ja, puf. Aber gleichzeitig hat es auch mal einen schönen Moment gehabt. Also so Kribbeln im Bauch und Liebe, yeah, und Energie. Und
weißt, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin ja...
Also, das sind so die extremen Welten, die aufeinander prasselt sind, oder?
Genau. Und du hast es wirklich gelebt. Und du hast ein hohes Talent. Und ich habe, und das weiss ich auch, die Stimme jetzt auch mir gegeben, ich habe eine gewisse Eifersucht gespürt. Weil dann kann der sich auch noch gut Klavier spielen. Das kann er dann auch noch. Und das hat die Rubrik gegeben. Jonas Klipper, du hast immer sehr gute Ideen gehabt mit so Rubriken. Ja. Das will man heute alles nicht mehr machen. Darum, ja, hat sich das verändert. Ja. Rubriken ist etwas,
16,
wo man abbaut, weil man wie findet, das ist etwas Künstliches und wir wollen wirklich Nahbarkeit schaffen und so sein, wie wir sind. Und eine Rubrik ist immer etwas Auferleits.
Moderator darf nicht mehr können oder sein als das Publikum.
Und wir sind überhaupt keine Stars, und so habe ich mich auch nie gesehen übrigens. Das wäre mir auch immer unangenehm. Also wir sind nie wir sind bei den Leuten, mit den Leuten und nicht irgendwie auf einer anderen Ebene, oder?
Ich habe mich nie auf einer anderen Ebene gesehen als die Menschen, zu denen ich geredet habe. Das kann ich dir 100%
mit gutem Gewissen, ja.
Aber ich habe mich schon wahrscheinlich ein bisschen als Star gesehen. Das wahrscheinlich schon. Hey, ich kann etwas und ich zeige euch das jetzt. Und lasst uns doch zusammen zelebrieren. Ich hätte nie ein Problem gehabt, wenn der Widmer auch geil Klavier spielen kann. Oder vielleicht sogar noch besser als ich. Im Gegenteil, ich zelebriere das eigentlich und sage, der kann das besser als ich. Ich glaube, ich bin mehr so. Aber gleichzeitig weiss ich, dass ich es auch kann und das zeige ich euch jetzt auch. Oder ich mache etwas draus. Und darum, ja, es nimmt mich Wunder, vielleicht ist das der Grund, warum ich auch heute mich in der Radiolandschaft 2026 gar nicht mehr wohl fühlen. Wobei ich mich ja in den letzten Jahren auch als Mensch weiterentwickelt habe und auch sehr viel erlebt habe, wo ich jetzt von einer ganz anderen Seite wahrscheinlich mich würde zeigen, wenn ich es jetzt in diesem Podcast zum Beispiel auch mache, oder? Aber ich finde das, ich find das ein mega spannender Punkt, den du sagst. Und eben, ich habe 16 Rubriken kreiert damals. In einer Show.
Ja, das ist ja verrückt.
An 4 Stunden. Das sind 16 verschiedene Rubriken.
Ein Feuerwerk nach dem anderen.
Eins,
oder?
Nach dem anderen. Und manchmal ist es halt einfach sitzen, zuhören, durchschnaufen.
Und man hat immer das Gefühl, es lange nicht. Das ist gerade heute Morgen diskutiert, oder? Dann haben wir noch das und das und das auch noch gesagt. Es langt. Es langt, wenn wir einfach da sind. Und das habe ich erst gelernt, nachdem ich 2,5-3 Jahre Pause gemacht habe. Wo ich auch wieder aktiv in die andere Rolle geschlüpft bin als Hörer.
Ja.
Und gehört habe, wie das so ist. Und alles, was so ein bisschen künstlich daher konstruiert wird am Radio,
ja,
finde ich so...
Aber ich will trotzdem unterhalten werden. Ich will, dass es klopft und tätscht. Ich will etwas hören, was mich zum Lachen bringt.
Aber das kann es gleich noch.
Wie nicht mehr. Ja, es gibt ganz wenige, die diese Fähigkeit haben. Der Tom Gisler ist ja so einer.
Ja, der ist ja da gewesen. Das ist auch da gewesen. Sensationeller Moderator.
Ja,
genau.
Sensationell.
Richtig, aber der würde jetzt ja auch wahrscheinlich die 90 Sekunden
sprengen.
Ja, in den meisten Fällen.
Aber das ist eben das, was ich geil finde. Es gibt eben keine Regeln. Und es gibt eben keine.
Obwohl, ich muss jetzt sagen, an dieser Stelle, ich bin mit dem Tom Gisler, also ich finde das ein grossartiger Mensch. Und der hat mir eben letztes Mal gesagt, länger ist nicht besser. Das hat er mir gesagt und hat völlig recht. Nach dieser Situation, wo man sagt, ja, nein. Ich meine, meine Podcast-Folgen sind teilweise, ich fahre jetzt immer auf länger werden. Sage, ja, das ist ja noch spannend und dem müssen wir auch noch, das wird ja noch eintauchen. Und so. Und dann gehen sie jetzt mittlerweile gehen sie fast 1,5 Stunden teilweise. Ja. Aber es wird nicht zwungenermassen besser.
Ja, aber weißt du, und das sehe ich jetzt auch bei meinem Podcast. Ich bin zwischen 59 Minuten und 2,5 Stunden haben wir schon alles gehabt. Und wenn für jemanden irgendwie das Kriterium ist, ich schaue jetzt zuerst mal, wie lange der Podcast geht. Ah, ist 1,45, den höre ich mir erst gar nicht an.
Bis es lang geht?
Ja, dann ist mir das egal, weil das ist nicht Sinn und Zweck. Ich will da nicht in dem Sinn ins Publikum rein, oder das Publikum bedienen. Im Gegenteil, ich will tiefe Gespräche mit interessanten Menschen und wenn es dann halt einfach 2,5 Stunden dauert, dann dauert es 2,5. Ich erwähne immer den Joe Rogan in Amerika. Der sitzt ohne mit interessanten Menschen. Seine Podcasts gehen bis zu 3,5 Stunden.
Ja, ja.
Der Ariel Helwani redet in der UFC über MMA 3,5, 4, 5 Stunden.
Alles gesagt von den deutschen Kollegen, das ist auch irgendwie, hat bis eben alles gesagt ist. Ich glaube, da.
Dort ist aber, glaube ich, schon mal nach einer Minute fertig.
Ja, weil irgendjemand das Passwort gesagt hat, das Codewort. Fälschlicherweise. Oh shit. Deswegen etwas nicht. Genau. Nein, aber ich glaube, dort sind die Menschen ein bisschen geteilt. Und ich glaube, es ist auch schön, dass es alles gibt. Da gibt es Leute, die sagen, ich habe es gerne irgendwie kurz und knapp.
Mhm.
Und andere, die sagen, nein, ich tue mich gerne reinbingen und finde das lässig, wenn die Leute in die Tiefe gehen. Und ich merke, das Gespräch wird anders, wenn man irgendwie ein bisschen länger miteinander redet.
Ja.
Aber warum machst du es denn? Also du hast jetzt vorher gesagt, du machst es nicht, dir ist es egal, ob die Leute...
Das war mein Opener gewesen, weil ich gesagt, nach 5 Jahren bin ich wieder zurück an einem Mikrofon. So meinte, weil... Und die Idee von Spaghetti mit Ketchup und Käse, ich habe eben schon einen Pilot während Covid aufgezeichnet.
Mm.
Damals noch mit der Zucki, der Bau 3000.
Mm-hmm.
Auch mit dem Handelsmann.
Auch in der Nähe von der Langstrasse.
Ja, ja. Ich finde einfach, der Vibe da ist einfach...
Ja.
Oder das hat etwas. Weil mich der Oli... mein Geschäftspartner irgendwann mal gepusht hat und gesagt hat, jetzt musst du es einfach machen.
Ja, aber ich frage, warum machst du es? Warum, was liegt da? Warum?
Eben. Und ich nachher gesagt habe, ja, eigentlich will ich das machen und eigentlich will ich mit Wegbegleitern wie dir und mit Menschen, die ich vielleicht mal irgendwo mich gekreuzt habe und dann nachher hat man sich aus den Augen verloren und man hat eben nie mit dem Menschen
ein
tiefgründiges Gespräch. Ich will das machen und ich glaube, wenn 3 oder 4 Menschen da draussen das interessiert und die können etwas mitnehmen und vor allem auch so ein bisschen, ja, die Weiterentwicklung von mir als Person, wo es in den letzten paar Jahren nicht sehr einfach gehabt hat, dass die Leute können zeigen, dass eben hinter dem John Geilo eben eine verletzliche und Seite steckt und eine turbulente Situation und Lebensphase haben müssen meistern, auch Hilfe in Anspruch genommen hat. Ich glaube, da mit Hosen runter und alles auf den Tisch, mhm, ist für mich etwas sehr Befriedigendes und kann für gewisse Leute, die eben nicht auf die Uhr schauen und eben nicht nach 90 Minuten weiterhören müssen und sich irgendwie wieder anders beschäftigen, können mal in die Tiefe und in die Materie reinhören. Das ist etwas, was mich antreibt.
Ja.
Oder?
Ja, schön gesagt. Ich habe für mich auch wie so einen Purpose müssen finden für all das, was ich mache, weil ich tatsächlich eben irgendwie schon so verschiedene Standbeine haben, die ich irgendwie alle spannend finde. Das hat auch mit einem gewissen FOMO zu tun, das bin ich mir bewusst. Mhm. Aber ich frage mich immer wieder, wieso muss alles im Aussen stattfinden? Wieso bin ich so erfüllt, wenn ich irgendwie auf der Bühne kann stehen als Schauspieler oder am Mikrofon, mhm, sitzen, wo die Leute das hören? Und es hat schon einen gemeinsamen Nenner und der ist sehr oberflächlich behalten, aber für mich im Moment wertvoll zum Wissen. Ich bin dann erfüllt, wenn ich irgendeinen Teil dazu beitragen kann, wenn die Leute ein Aha-Erlebnis haben.
Mhm.
Also wenn Menschen, die irgendwie das konsumieren oder sehen, eine Emotion erleben und irgendwie mit einem anderen Gefühl oder mit einem anderen Wissensstand da wieder rausgehen.
Also nicht
wenn ich kann wie dienen zu etwas.
Eben, aber ist nicht der Schrei nach Aufmerksamkeit und Bestätigung. Und
das spielt natürlich auch ein Stück, ja, weit eine Rolle. Oder? Ich finde es immer... Also wir arbeiten ja in diesen Öffentlichkeitsjobs schon auch, müssen wir uns fragen, ich weiß nicht, ich frage mich immer wieder, wieso ist das eigentlich so ein Drang von mir, denn das auch gegen raus zu senden?
Mhm.
Ich könnte es ja einfach für mich machen. Das Gespräch könnten wir jetzt einfach bei einem Käferli machen, miteinander, ohne das Mikrofon. So. Und ich mache ja das, ich mache eine kleine Selbsthilfegruppen-Podcast mit einem Kollegen von mir. Wir nehmen das ja dann auch auf und stellen es online. Auch dort müssen wir uns immer wieder fragen, wieso machen wir das eigentlich? Aber wir finden auch dort die Themen spannend, weil irgendwie, da kommt ganz viel auf. Und wir sagen jedes Mal, wenn wir es einfach so würden machen, dann wäre sicher nach 10 Minuten einer wieder am Handy.
Mm.
Das ist absurd. Es ist doch absurd, dass man jetzt ein Mikrofon braucht, um irgendwie zu sagen, jetzt sind wir aufmerksam und jetzt sind wir konzentriert miteinander.
Aber auf der anderen Seite auch schön, dass es die Plattform gibt und dass man sie auch kreiert, dass man den Raum gibt und sagt, okay, es sind 2 Mikrofone da und mega schön, wenn noch ein paar Leute mitkommen und zuhören.
Mhm.
Sei es nur Freunde und Familie und ich bin, glaube ich, wieder so ein bisschen back to the roots.
Mhm.
Wieder zurück zum Keller oder Kinderzimmer, 2 Mikrofone,
mhm,
wo die Kamera aufstellen und let's go. Und Leute jetzt mit dem, wie du sagst, Standing, wo man sich über die Jahre erarbeitet hat, auch mit diesen Kontakten, ist es wie so eine Entschuldigung, Menschen wie dich einzuladen und zu sagen, hey, lass uns mal, wirklich ohne Handy,
okay,
mit Mikrofon, über uns reden und über das, was wir zusammen erlebt haben.
Schön. Und dann ist es wie ein Angebot. Dann ist es ein Angebot für aussen, für Leute, die das wollen, konsumieren und mit dabei sein. Und man muss nicht, man kann aber.
Ich mache nochmal ein Schublädli auf. Das ADHS-Schublädli.
Ja.
Die Geschichte mit dem Plakat am HB.
Genau.
Magst du dich erinnern? Ich bin von Energy dann zu Radio 24 gewechselt, was ja eigentlich ein absolutes No-Go war. Das ist von FCZ zu GC.
Die grossen Konkurrenten, genau.
Die grossen Konkurrenten. Und damals war wirklich Radio-Kampf heiss gsi. Kampf um Nummer 1, wo das 24 zum ersten Mal abgegeben hat, der Energy und so.
Damals noch nicht.
Ja, ich glaube,
wo du gekommen bist, noch nicht. Ich glaube, irgendwie 15, 16 gsi.
Das heisst, ich bin zum 24 und man hat es ist es da, wirklich?
Du bist sicher zum 1 gekommen. Du bist zum 1 gewechselt, ja.
Ich habe nie auf das
gehört. Einer von meinen Chefen sagt mir heute noch, er wüsste noch, wenn ich ihm gesagt habe, in einer Joggingroute, ich gehöre zu der Generation, die das 1 verliert zum allerersten Mal.
Mm.
Da bin ich, also,
hat der Chef gesagt oder hast du das gesagt?
Ich habe ihm das gesagt und mit fast einem schlechten Gewissen. Ich habe mich mitverantwortlich gefühlt, aha, dass es so ist. Also, wenn du morgen machst...
Haben wir das 1 verloren, wo ich...
Weiß nicht, ob du noch dabei warst. Ich weiss nicht, ob du noch dabei gewesen bist.
Ich habe diese Zahl eh nie getraut. Ich weiß nicht, es ist voll komisch.
Aber du, schau, ich meine im Endeffekt, also das ist ja einfach...
Auf jeden Fall.
Auch jetzt, genau.
Dann hat es geheissen, also ich komme zu dem 24 und wir müssen die Morgenshow und die Abendshow irgendwie pushen oder noch bekannter machen oder auch über andere Vektoren irgendwie promoten. Und dann sind wir, weißt du noch, zu der Rod Communications, so eine Werbeagentur.
Genau. Und dann habe ich einen Vertrag unterschrieben, dass ich zwar gesehen habe, wer jetzt neu bei Radio 24 kann arbeiten, aber dass irgendwie noch für einen Monat geheim muss bleiben.
Crazy.
Da bist du auftaucht. Dort haben wir das erste Mal gesehen.
Und dann, weißt du noch, das erste Treffen? Ist das bei Rod gewesen?
Mhm.
In diesen Büros sollte der Enge.
Genau, und dann ist eben das Plakat vorgestellt worden. Und dann hast du ziemlich schnell gesagt, nein, das möchte ich nicht machen. Das habe ich eben noch gut gefunden.
Ich hätte es gerne gemacht, aber ich habe an meine Familie gedacht und an meine Eltern, wo ich weiß nicht, heute würde ich das ganz anders anschauen. Aber es war noch eine andere Zeit, glaube ich auch. Und ich habe...
Das hast du gesagt, Ed. Du könntest wie nicht damit umgehen.
Meine Großmutter damals, weißt du, meine Großmutter sehr orthodox aufgewachsen. Ich habe dann immer gesehen, wie sie an der HB führen fährt. Und das war beim Bellevue, glaube ich, so das UBS-Gebäude oder irgendetwas. Dort haben sie es aufhängen. Riesig, oder?
Yes.
Der Widmer und der Jonsch unter dem Lindtuch, eng umschlungen, so halb am Knutschen.
Ja, genau.
Und dann Radio 24 verführt. Inhaltlich und von der Idee her eigentlich sensationell, oder?
Ja, es ist...
Brillant.
Es wäre eine spannende Kampagne geworden.
Aber ich habe das dann bremst, das stimmt. Meiner Familie
zu lieb. Also deine Familie hat einfach gesagt, das finden wir nicht cool.
Ja, wenn die arme Großmutter kommt ein Herzinfarkt über, wenn die da das Bild wieder abläuft oder das Plakat dann sieht und so. Die können mit dem nicht umgehen.
Weil der Jonsch mit einem anderen Mann im Bett ist.
Mit einem anderen Mann und dann noch so ausgestellt, oder?
Ja. Aber das ist ja schön, wenn du sagst, wir leben heute in einer anderen Zeit und sie würden es heute anders sehen.
Also meine Eltern sowieso. Ich glaube, es ist wirklich mehr so um die noch ältere Generation gegangen in meiner Familie, oder? Die schon viel erlebt hat.
Mhm.
Mit dem Krieg, Kriegsüberlebende und so. Und Gott behüte, ich vergleiche das, weißt, mit dem Zweiten Weltkrieg. Aber ich hätte es geil gefunden. Wenn es nur nach mir gegangen wäre, hätten wir das gemacht. Am Schluss ist Tellerkampagne daraus geworden, oder? Dominik zum Morgen, Elena zum Mittag, Jonsch zum Nacht. Weißt du, wo wir dort im Teller gelegen
sind? Wo wir wirklich im Teller gelegen sind. Ich musste dort ein Milchbad reinlegen und dann haben sie so Fruit Loops angerichtet. Bei dir haben sie irgendwelche Spaghetti um den Kopf herum. Darum heisst es dein Podcast heute wahrscheinlich.
Nein, das ist einfach mein Lieblingsessen. Spaghetti mit Ketchup und Käse. Aber stimmt, so weit habe ich gar nicht gedacht. Spaghetti und Röslichöl und Poulet haben sie mir reingelegt.
Und so sind wir in der ganzen Stadt. Nicht so gross wie angedacht, aber überall sind wir dort gehangen.
Und das war eine coole Kampagne.
Das war eine coole Kampagne und für mich war das natürlich der Wahnsinn.
Hast du noch Kontakt mit Sarah, die damals, glaube so ein dich verknallt war, die die Kompanie umgesetzt hat. Machst du dich erinnern an sie mit den pinken Haaren und so? Crazy Girl.
Das war eine tolle Person.
Ja.
Dass sie in mich verknallt ja. war, weiss
Das hat sie mir mal gestanden. Jetzt. Ich glaube, ich darf das erzählen.
Okay.
Sie hat, glaube dich wählen und mich am Schluss überkommen.
Okay, wow.
Doch, tatsächlich. Sie hat gesagt, sie hat dich so einen tollen Typ gefunden. Aber nachher haben wir dann irgendwie noch ein bisschen Kontakt gehabt. Ich habe heute noch ab und zu selten mal ein bisschen Kontakt mit ihr. Sie lebt jetzt in New York und so. Aber sie ist die, die Kampagne eigentlich
ja.
erfunden hat und umgesetzt hat.
Cool gemacht hat, ja.
Okay. Aber du hast keinen Kontakt mehr
mit ihr. Nein. Spannend.
Wie ist es dann zur Schauspielerei gekommen? Du bist gerade kürzlich mit einer grossen Produktion auf der Bernhard-Theaterbühne gestanden, das perfekte Geheimnis.
Genau, also für alle, die den Podcast schauen und hören, außerhalb von Zürich, das Bernhard-Theater ist das einzige Theater mit eigenem Opernhaus.
Richtig,
das ist der, stimmt. Das ist der Slogan, stimmt. Oder? Das ist stimmt. wirklich gerade angebaut. Man nennt das ja. Gebäude auch Fleischkäse, weil es so fleischkäsig daherkommt ja. von der Farbe. Gerade angebaut neben dem Opernhaus mit 6. Rüttenplatz. Und das ist natürlich auch ein kleiner Traum, der für mich in Erfüllung gegangen ist, dass ich mal dort in ein Theaterstück spielen darf.
Oder der kleine Dominik im Estrich mit dem Cousin.
Richtig.
Vier und werden Eltern ist aber das erste
vier
Stück.
Vier werden gewesen. Eltern. Und jetzt, das Lustige ist, jetzt sind wir gerade im Jahr 2026, wo wir beide Stücke nochmal machen. Also vier werden Eltern machen wir jetzt im Casinotheater Winterthur.
Mega, mega.
Im März. Und,
das ist ein Upgrade zum Weissen Wind, oder?
Sagen wir so, es ist einfach ein anderes, genau, so ein, bisschen ein anderes Ambiente wahrscheinlich. Ja. Aber der Weisse Wind war auch lustig. Wir haben ja das Stück schon vor 3 Jahren am Hechtplatz gespielt und dann auch noch in der Kammerspiel ja. Sieb. Ja. Und jetzt machen wir es noch im Casinotheater Winterthur. Und das perfekte Geheimnis, das Stück, wo alle ihre Handys auf den Tisch, auch wieder Handys, alle ihre Handys auf den Tisch legen und alles
mit vorlesen. Du bist so sensibilisiert auf das Thema im Moment.
Mega.
Und übrigens.
Das machen wir auch noch mal im Herbst.
Von wegen mit dem Jonsch knutschend unter der Silkdecke.
Mhm.
Bei vier werden Eltern und beim perfekten Geheimnis spielst du einen Homosexuellen.
Ja.
Zeitgenoss.
Ja.
Ich habe dir, glaube ich, es ist schon fast kulturelle Aneignung, die du da betreibst.
Aber ich habe einfach Gespräche geführt.
Das ist noch spannend.
Wo Leute gesagt haben, das fänden sie nicht okay und ich kann es nicht nachvollziehen.
Tatsächlich?
Es sind aber ganz wenig, aber, also wo das mir persönlich gesagt haben. Gibt es nicht genug
wow.
Homosexuelle, die das könnten spielen? Ist die Frage.
Ja.
Und ich finde dann ja, das ist eine berechtigte Frage. Und auf der anderen Seite sind wir ja Schauspieler. Irgendwie. Also. Hey, look, ich kann. Ja.
Aber du musst
ich habe die Rollen einfach sehr gerne gespielt. Sie sind mega schöne Rollen ja. als Figuren. Und das ist einfach eine Orientierung, die zum Glück in meinem Empfinden heute einfach. Ja, es gehört zu dieser Rolle, weil die Figur so aufgebaut ist, weil der eine die eben ein Geheimnis hat und das nicht traut zu sagen und bei der anderen Rolle halt kein Kind möglich sind mit seinem Partner. Und darum sind die Rollen so angelegt.
Aber
das ist immer sekundär. Das ist
in der Innen schlummern. Ich frage nur, ich habe mich selber mit diesen Fragen auch konfrontieren müssen.
Was ist die Frage?
Ja, gewisse Liebe zum gleichen Geschlecht oder gewisse
Ich fände Reizung. Das mega schön, wenn das so wäre. Ja. Sage ich dir ganz ehrlich.
Ja.
Und ich habe es aber bis jetzt nicht gefunden.
Oder wie der Tom ja auch gesagt hat im Podcast. Ja, mal experimentiert, mal versucht, wirklich sich
an das anzutasten. Ich habe einen Schulfreund von mir geküsst, damals in der Primarschule. Und das hat mir wirklich gelangt damals.
Mhm.
Und find's aber wirklich eigentlich, ja. Ich fände es irgendwie schön, dass das so, wenn das so wäre, aber ich fühle mich einfach nicht eingezogen. Dafür sehr fest platonisch und so das Menschen an sich. Ich komme gar nicht darauf an, was die für Geschlechter haben. Und für Ausrichtungen. Einfach Menschen an sich habe ich sehr gern, so grundsätzlich. Das klingt jetzt auch so ein bisschen komisch, aber ich finde Menschen toll.
Und das merkt man dir auch, und das spürt man. Und darum connectest du mit dem Publikum. Und darum bist du ein fantastischer Schauspieler, ein sensationeller Moderator, ein grossartiger Talkmaster, das Zug auf der Bühne auch. Du machst den, wie heißt der Zug?
Zu Gast.
Zu Gast.
Heute zu
ein riesen Ballspieler auch noch.
Ja.
Habe ich da vergessen.
Ja.
Schauen wir in die Zukunft. Mit 30 die grosse Krise. Mit dir mit 40 die grosse Erleuchtung. Ich glaube, bei mir war es umgekehrt. Du hast den Podcast, du machst morgen schon bei Radio 24. Du hast Theaterstück. Wie viele Stunden haben die Tage eigentlich?
Ja, ich mache halt alles sehr...
Du hast eine Freundin, TV-Shows. stehen da auch irgendwelche Projekte an? Oder wo
da sind wir immer wieder mal am Konzept machen. Das kennst du auch. Du hast auch verschiedene TV-Konzepte geschrieben und dann brauchst du Menschen, die das finanzieren. Und das ist nicht so einfach. So, jetzt geht es in unserer Branche im Moment.
Ist Podcast der Zukunft vielleicht?
So, Podcast ist der Zukunft. Und was ich natürlich einfach auch sehr gerne und sehr schön finde, sehr gerne machen und sehr schön finden, ist, ich bin ja in der Erwachsenenbildung. Ich bin Kommunikationstrainer und Auftrittskompetenz...
Master.
Nein, einfach Trainer. Ich bringe Menschen, also ich versuche mit Menschen irgendwie einerseits ihr Lampenfieber in den Griff zu bekommen, obwohl ich selber sehr fest davon betroffen war und heute das immer noch habe, aber weiss ein bisschen, wie man mit dem umgehen kann. Und Spoiler, das bleibt. Und das gehört zu einem, das gehört auch zu einer gewissen Grundakzeptanz.
Ich glaube, es ist auch wichtig, wenn du eine gute Performance willst, legen, genau, dass du das in dir hinein.
Aber wenn du dich natürlich fast einfach blockieren, was ich zeitweise auch gemacht habe, dass ich irgendwie so extrem einfach, dass die somatischen Zeichen, wie man so schön sagt, oder die Schmetterlinge, die ADHS-Schmetterlinge im Bauch so wild tun, dass man sich nicht mehr richtig konzentrieren kann, dann wird es nicht förderlich. Also es geht dort wiederum, mit Menschen irgendwie Weg zu finden, wie sie besser mit dem umgehen können, weil wir immer wieder in dieser Situation ausgesetzt sind, halt im Businessleben und im Privaten irgendwie vor Menschen zu reden. Das ist ja die meiste. Also die grösste Angst, die wir Menschen haben, so die soziale Ausgrenzung. So, und Kommunikationstrainings mit zum Beispiel Lehrpersonen, die irgendwie wenn trainieren, wie es ist, mit Eltern, in älteren Gesprächen zu gehen, wo man weiss, dass es schwierig kann werden, aber auch bei anderen Firmen. Und das ist wie so ein anderes Standbein, das ich mir in den letzten paar Jahren dürfen aufbauen, was mir wahnsinnig Freude macht. Ich das so etwas, auch dort wieder so schön finden können, irgendwie einen Tag lang mit Leuten in einem Workshop etwas erarbeiten. Und am Ende vom Tag in den besten Fällen die meisten etwas mitnehmen.
Und CH Media Academy, die Kids ausbilden. Also ist extrem viel Standbein, extrem viel los.
Ja, es ist extrem viel los. Es ist auch manchmal ein bisschen viel los, muss ich dir ehrlich sagen.
Tut sich auch monetär so ein bisschen zeigen?
Das eine gut und das andere auch gut. Und ich habe aber das Zeug nie... Primär, Geld war für mich nie ein Treiber gewesen. Aber auch das ist so eine privilegierte Sache, dass man das so sagen kann. Wir haben immer einfach als Kind, wieso, ich bin aufgewachsen mit es hat immer genug für das, was es braucht, aber auch nicht übermäßig viel. Und man ist irgendwie sparsam mit den Sachen umgegangen und es ist aber immer.
Es gibt einfach ein gutes Gefühl mit einem Auffangnetz, falls alle Strecke reissen, oder? Das ist auch das Privileg. Sind deine Eltern noch zusammen?
Ja.
Ja. Das gibt es auch nicht
mit mehr. Mit all ihren Up and Downs. Absolut. All diese Situationen, die wir
alle kennen. Darfst du auch nicht reinreden in Beziehung?
Mol, das ist eben noch schön.
Schon, ich darf nicht.
Darfst du nicht? Was würdest du gerne sagen?
Ja, ich sage auch nichts. Kennst du mich ja? So kannst du nicht reden, das kannst du nicht machen. Manchmal muss, sie will ja nur deine Meinung, das und dies und jenes.
Genau, hey, look, das ist etwas, das ist jetzt nochmal ein riesiges Fass.
Mach du zuerst mal deine eigenen Beziehungen.
Genau, mach du
mal. Ja.
Schau mal, und ich finde, weißt du, also das ist etwas vom Beziehungen führen und das ist grundsätzlich etwas vom Schwierigsten, was wir machen müssen oder was wir dürfen machen und die dann friedvoll führen und mit Empathie, wo man sich wirklich versucht, in die Schuhe von der anderen Person hineinzuversetzen und wirklich versucht zu verstehen, was jetzt bei dir gerade abgeht. Obwohl so viele Emotionen im Spiel sind immer, da ist es toll, wenn man das immer wieder challengen darf. Oder auch sehen bei den eigenen Eltern, wie es kann funktionieren. Oder?
Ja. Aber einmischen solltest du dich nicht unbedingt, oder schon?
Als bei meinen Eltern, meinst du es?
Dort sind, glaube ich, meine Eltern immer klar, oder vor allem mein Vater, klare Grenzen und Zeit.
Bist du nicht ein?
Ich bin der Vater, du bist der Sohn, du machst dein Ding. Wir haben unsere Beziehung.
Ah, so das Patriarchalsystem.
Ja. Aber ich finde es irgendwo durchaus. Ich finde es irgendwo durchaus okay. Aber ich finde, also, ich habe gewissermaßen auch irgendwo.
Du hast deinem Vater nie irgendwie.
Jetzt hast du gerade auf die Uhr geschaut. Du musst gehen. Was sind sie?
Ein Typ. Ich müsste langsam aufs WC. Nein.
Eben, siehst du ab 40, weißt du?
Ja, das ist
wahr. Wenn wir den für das nächste Gespräch?
Können wir für das nächste Gespräch, genau. How to handle our parents and our relationship.
Ja, das ist ja auch wie das Schöne an diesem Format. Wir haben jetzt so viele Sachen angeschnitten und wir sind auch bei gewissen Themen wirklich schön in die Tiefe. Andere Sachen würde ich noch sagen, ich könnte noch stundenlang weiterreden mit dir. Aber ja, um das abschliessen. Irgendwo durch heissen, ich bin seit 45 Jahren mit dieser Person zusammen, habe Sachen erlebt, die hast du nicht mitbekommen. Gewisse Dynamik haben sich da entwickelt. Du bist manchmal da, ja, 2-3 Stunden an einem Wochenende, wenn wir zusammen zu Nacht essen.
Ja.
Aber was sonst?
Ja.
Die restliche... die restliche Woche abgeht und so, dass die restlichen 52 Wochen abgeht, das siehst du nicht. Und du kommst rein, gibst deinen Senf zu und verschwindest wieder. Wir müssen aber miteinander leben. Also mach du dein Ding und wir machen unseres. Und es ist schön, wenn du am Rand das mitbekommst, aber deine Kommentare brauchen wir dazu nicht.
Ja, kann ich nachvollziehen. Und ich meine, es gilt ja wie zu akzeptieren und gleichzeitig ist ein Spiegel von außen manchmal mega spannend.
Aber nicht vom Kind.
Nicht.
Ich finde schon,
aber... Du bist ja nicht mehr ein Kind.
Ich nehme jetzt einfach, ja.
Also du bist ihr Kind, wirst es immer bleiben, aber du bist eine erwachsene Persönlichkeit mit deinen eigenen Erfahrungen. Und du wirst ja... Und das finde ich eben das Verrückte bei den eigenen Eltern, oder? Man kann sich... Man emanzipiert sich und man geht seinen eigenen Weg und trotzdem bleibst du halt Kind von deinen Eltern und die haben dich irgendwie auf ihre Art und Weise prägt und das kannst du nie ganz ablegen, aber du kannst versuchen, auch das wieder, glaube ich, anzuschauen.
Das sicher, aber dass du dann als Ratgeber...
Genau,
sie haben dich erzogen. Sie haben dich erzogen. Sie haben deine Windeln gewechselt. Sie haben dich durch Krisen geschifft und nicht umgekehrt. Dann kommst du und gibst du als Kind sozusagen, bist du der, der von draussen die wertvollen Tipps hineingibt. Ich sehe es gleich wie du. Ich finde, ja, das sollte gehen. Ich finde das sogar mega wertvoll.
Irgendwann wechselt es ja zwangsläufig. Leider, oder? Auch da wieder. Dann
gehst du die Windeln wechseln.
Einfach, dass man irgendwie dann die Eltern unterstützt. Und dort etwas zurückgibt. Und warum kann man nicht in der Mitte des Lebens dann irgendwie auch kommunikativ etwas zurückgeben? Also ich habe irgendwie am noch schöne Gespräche mit meinen Eltern, auch über ihre Beziehung. Und finde das noch toll, dass wir irgendwie uns so auch im Erwachsenenalter nochmal neu kennenlernen können.
Spannend. Schau, komm, wir machen den Cut.
Ja.
Du musst aufs WC.
Ja.
Wir haben noch viel offen. Und zum ersten Mal, jetzt seit wir uns kennen, was ja auch schon wahrscheinlich schon 15 Jahre oder so ist, vielleicht sogar nicht mehr. Zum ersten Mal so miteinander geredet, obwohl wir im gleichen Haus gearbeitet haben, 4 Jahre lang.
Schön.
Obwohl, ja, ich dich immer einen tollen Typ gefunden habe. Ich habe immer auf meine Art zu dir raufgeschaut. Ich habe mir gefunden, so wie du das machst, mit dieser Ruhe, mit dieser Gelassenheit, mit dieser Souveränität, mit dieser Kollegialität, mit dieser Fairness. Muss ich wirklich sagen, du bist für mich auch, ja, und wahrscheinlich auch aus dem gesunden Konkurrenzkomfort, also habe ich wahrscheinlich privat gar nicht viel mit dir zu tun haben, weil ich dich nicht auch noch privat einen tollen Typ finden, obwohl ich das immer gemacht habe.
Ja, das ist spannend.
Ja, aber das Fass müssten wir wirklich dann das nächste Mal aufmachen. Aber komm schon mal. Irgendwann.
Komm noch mal. Irgendwann. Danke, Jonathan. Danke, Jungs. Danke, Dominik. Also, es war wirklich für mich auch sehr erfüllend, jetzt das Gespräch. Toll. Ich nehme etwas
schnell
mit.
Und schmerzlos.
Ah, schau jetzt. Ich nehme sogar das noch mit.
Das nimmst du auch noch mit.
Das ist so geil. Da gibt es ein Ketchup, für alle, die es nicht sehen. Es gibt ein bisschen Käse und es gibt tatsächlich eine brandete Spaghetti-Box.
Und einen brandeten Sack, damit du das alles rein tun kannst.
Danke dir vielmals. Danke für das schöne Gespräch.
Danke dir für das wunderschöne Gespräch, Domi. Und alles. Gute und viel Erfolg mit all den Sachen, die du machst, die du sowieso haben wirst.
Danke gleichfalls. Gute Gesundheit.